Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 6.
Ja, und damit moin zu Folge 6 dieses neuen Interview-Podcasts. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge mit Carina Wittelt war die bisher meistgehörte. Das ist natürlich ein Name, der immer noch kontrovers diskutiert wird und alle Menschen, die ihn gehört haben, haben auch eine Meinung dazu. Ich habe viele Nachrichten bekommen, viele, die sich wünschen, dass sie wieder anfängt mit Tennis, auch ein paar kritische Nachrichten. Freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder so viel Feedback bekommen habe. Wir sind mittlerweile auf Instagram auch fast 400, beziehungsweise bis am Mittwoch die Folge ausgestrahlt wird, sind wir vielleicht schon 400. Dafür nochmal ein fettes Dankeschön und ich freue mich natürlich, wenn ihr zuhört. Dementsprechend, wenn letzte Woche die meistgehörte Folge war, hat unser heutiger Gast ein bisschen Druck. Nein, Spaß beiseite natürlich, alles gut. Einer der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre, vor allem die wir hier in Deutschland haben, zwei Grand Slams gewonnen an der Seite mit Angie Kerber. Momentan der Trainer seit Ende von 2017 von Donna Vekic, hat sie außerhalb der Top 50 übernommen und zu einer Top 20 Spielerin gemacht. War auch als Coach des Jahres von der WTA nominiert. Ich freue mich ganz recht herzlich, dass er heute da ist. Hallo Torben Belz.
Hallo Janik, hallo Tennis Deutschland. Ich freue mich auch sehr, hier meinen ersten Podcast mit dir zu machen. Und ja, wir hatten natürlich Druck jetzt schon bekommen von dir durch Carina Wittelt, aber ich hoffe, ich halte den Stand und wir machen einen tollen Podcast hier zusammen.
Das freut mich sehr, war natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, weil wir hatten auch schon Jan de Witt hier als Trainer und da haben wir auch sehr nerdig über Tennis geredet aus der Trainersicht und das wurde auch sehr gut angenommen. Deswegen, ich bin da sowieso immer vorne dabei, wenn wir sowas machen können. Torben, zum Start eine Frage, mit der du nicht rechnest. Mhm. Was kannst du eigentlich besser, Golf oder Backgammon?
Das passt ganz gut zur Zeit, weil zur Zeit bin ich sehr viel am Golf spielen, aber ich habe heute Morgen extra Tennis gespielt, damit wir auch das ein Tennis-Podcast nennen können, weil eigentlich spiele ich zur Zeit sehr viel Golf, auch bei Gammon mit meinen Töchtern auch ein bisschen, aber zur Zeit ist mehr Golf und Golf, Backgammon und Netflix am Start, aber ansonsten heute Morgen schon ein bisschen Tennis gespielt.
Sehr gut. Ich frage nämlich deshalb, weil Donna Vekic in einem Interview verraten hat, dass sie manchmal vor dem Training oder vor dem Spiel Backgammon spielt, aber sie das gar nicht so mag, weil du viel zu oft gewinnst.
Ja gut, das kann man auch sehen. Nee, wir machen immer gute Sachen zusammen, weil wir spielen auch mal Backgammon oder Kartenspiel zusammen. Das war auch schon angefangen mit Angie, da habe ich auch sehr viel Backgammon gespielt. Früher haben wir auch sehr, sehr viele Spiele gespielt und das ist jetzt bei Donna auch ähnlich, dass wir manchmal nicht so viel wie früher, aber auch doch manchmal Zeit haben. Spielen wir eine Runde Backgammon oder spielen ein bisschen Karten zusammen und das ist ja auch immer ganz, ganz lustig und manchmal gewinne ich auch.
So eine Backgammon-Kiste habe ich auch schon mal bei Alex Zverev gesehen. Also man hat ja schon manchmal Zeit zu überbrücken. Da sind so kleine Spiele, Brettspiele schon angesagt bei euch auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, ich habe auch schon mal gespielt mit dem Vater von der Caroline Wozniacki. Der ist auch ganz, ganz großer Backgammon-Spieler. Mit dem ich auch schon mal in manchen Hotel-Lobby zusammengesessen. Und da haben wir ein bisschen Backgammon gespielt. Das ist schon ganz lustig, wenn man mal aus dem Hotelzimmer rauskommt und dann auch ein paar Spiele spielt.
Was ist eigentlich dein Handicap beim Golf?
Es wird hier durch Corona jetzt ein bisschen besser, hoffe ich. Also ich spiele viel zur Zeit, aber Handicap ist so um die 25, würde ich sagen. 20, 25 spiele ich. Aber ich hoffe, dass es besser wird jetzt.
Dann müssen sich die Trainerkollegen in Zukunft nach Wiederaufnahme der Tour warm anziehen. Ich habe gehört, ihr spielt ab und zu mal.
Ja, wir haben so eine WhatsApp-Golf-Gruppe zusammen, so mit den ganzen Trainern. Auch der Trainer von der Petra Kvitová ist dabei und ein paar tschechische Trainer sind dabei und ein paar andere Trainer und mit denen spielen wir öfter mal Golf zusammen, auch auf der Tour. Ja, und ich hoffe, dass ich dann nachher nach der langen Pause zurückkomme und dann mein Golfspiel nach vorne geht und ich die ganzen Wetten, die wir haben und das ganze Bier gewinne sozusagen.
Viel Erfolg dabei. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, was haben wir heute vor? Wir machen wie immer am Anfang ein bisschen Aktuelles. Aufgrund der Corona-Zeit ist natürlich sehr interessant zu wissen, wie ein Profi-Trainer gerade lebt, mit was für Schwierigkeiten er auch zu tun hat. Wir reisen danach wieder in die Vergangenheit. Ich habe mir 3-4 Punkte rausgeschrieben, ein bisschen aus Torben Belz Zeit selbst als Spieler und seine Anfänge als Trainer. Dann natürlich ein großer Punkt, die Zeit mit Angelique Kerber und die aktuelle Zeit mit Donna Vekic. Und am Ende sprechen wir noch ein bisschen über Trainersachen, die in Zukunft vielleicht besser gemacht werden könnten oder den Unterschied ausmachen auf der Profitour. Torben, bist du gerade in deiner Heimat Itzehoe oder wo bist du?
Genau, Ich bin jetzt so hoch, schon erst auch schon ziemlich lange jetzt schon. Das heißt, wir sind ja nach Indian Wales, wir relativ schnell zurückgereist nach Europa. Noch fast mit dem letzten Flieger, weil ich habe dann, es wurde ja bekannt, dass der Donald Trump keine Flieger mehr reinlässt nach Amerika. Und dann haben wir uns schnell einen Flug gebucht zurück nach Europa. Und ich bin auch geflogen dann von Los Angeles über Istanbul und habe auch dann den letzten Flieger noch bekommen, der dann von Istanbul nach Hamburg ging vor ein paar Wochen. Und ja, jetzt bin ich hier zurück in Itzehoe, auch schon seit ein paar Wochen. Meine Kinder sind viel bei mir und ja, bin viel in Itzehoe und ich komme mal richtig hier runter in Itzehoe.
War das so ein bisschen Blockbuster-mäßig, dass du auch Angst hattest, dass du nicht mehr rauskommst oder war alles noch in Ordnung?
Ja, das war, ich habe schon, also ich werde da nicht so panisch, aber man kriegt dann schon Angst, wenn man hört, okay, es kommen keine Flieger mehr rein aus Europa, dann denkt man natürlich schon, oh, wie kommen wir wieder zurück nachher, aber das war ja noch ziemlich am Anfang, das war ja Mitte März noch ziemlich am Anfang und deswegen haben wir auch relativ schnell einen Flug auch noch gefunden und da sind wir relativ schnell zurückgekommen. Das hat noch geklappt alles.
Wie ist denn Donna vorgegangen? Wo ist sie hingeflogen und wo ist sie momentan?
Genau, sie ist auch zurückgeflogen mit mir, also gleichzeitig am gleichen Tag, weil ich bin halt nach Deutschland geflogen, sie ist nach Kroatien geflogen, nach Zagreb. Sie lebt in der Nähe von Zagreb, so 2 Stunden mit dem Auto entfernt von Zagreb ist der Ort Osijek, heißt der Ort, wo sie wohnt. Ja, und da ist sie gerade bei den Eltern. Ja, sie pendelt ein bisschen zur Zeit zwischen Zagreb und Osijek und trainiert dort auch fleißig, hat auch schon gespielt mit dem Bona Koric zusammen. Das war natürlich auch ein guter Trainingspartner, denke ich mal. Und ja, mit dem hat sie trainiert jetzt in der letzten Woche. Und ja, sie bleibt so ein bisschen fit. Sie bleibt fit zur Zeit und trainiert ein wenig und, ja, und hofft auch, dass es bald wieder losgeht.
Was heißt ein wenig trainieren? Wie sind denn die Beschränkungen in Kroatien? Was dürfte sie denn überhaupt machen und was habt ihr vereinbart? Da hat ja auch jeder momentan seine eigene Vorgehensweise.
Ja, in Kroatien darf man wieder, ich glaube jetzt seit 1 oder 2 Wochen, bin ich ganz sicher, also sie darf schon wieder seit 2 Wochen auf jeden Fall spielen, offiziell auch. Ich weiß nicht, ob die Plätze dort auch schon offen sind, wie hier in Deutschland, schon auch für die Öffentlichkeit, aber sie darf da als Profispielerin schon wieder trainieren und trainiert auch natürlich nicht voll wie in der Wettkampfsaison. Sie trainiert, sage ich mal, so jetzt jeden zweiten Tag spielt sie Tennis, um einfach im Schlag zu bleiben und konzentriert sich zurzeit ein bisschen mehr auf die Fitness. Macht halt jeden Tag Fitnesstraining, um fit zu bleiben und ja, und dann, das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Sie kriegt immer die Fitnesspläne von dem Slatko Novković, das ist unser Fitnesstrainer, bekommt sie per E-Mail zugeschickt und das arbeitet sie gut ab. Ja, und versucht sie richtig fit zu halten und noch fitter zu machen, als sie vorher war und ja, dann geht es wieder hoffentlich irgendwann wieder los, weil es natürlich auch ein bisschen schwierig ist mit dem Tennis, wenn du halt jetzt nicht so ein richtiges, du hast nicht so ein richtiges Ziel vor Augen, dann zu trainieren. Also das heißt, zurzeit heißt es eher für sie im Schlag bleiben und dann halt, wenn wir wissen, okay, es geht wieder los, sagen wir mal im August oder September, wissen wir nicht wann, dass man dann vorher so einen richtig intensiven Trainingsblock setzt. Das ist also ein bisschen der Plan.
Ist sie da sehr selbstständig oder musst du da hinterher sein, dass sie ihr Pensum macht? Wie ist sie da so aufgestellt?
Nein, also sie ist schon sehr selbstständig. Sie ist schon sehr selbstständig und sie weiß, was sie will. Das ist natürlich auch gut bei so einer Spielerin. Die weiß, was sie will und sie weiß auch, sie muss trainieren und fit bleiben, um auch dann wieder nach dieser Corona-Zeit wieder gleich wettkampffähig zu sein. Und natürlich ist auch diese Zeit jetzt auch eine gute Chance, an solchen Sachen zu arbeiten, ja, an der Fitness zu arbeiten oder auch im Tennis zu arbeiten, weil sie hat natürlich jetzt sehr viel Zeit, um auch stärker und besser zu werden als vorher. Ja, muss man auch sagen. Man kann schon diese Zeit auch nutzen jetzt, um einfach richtig stark wiederzukommen. Nach der langen Pause, naja.
Wie oft habt ihr Kontakt? Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Skypt ihr wöchentlich? Telefoniert ihr wöchentlich? Habt ihr wenig Kontakt? Wie sieht es aus?
Naja, wir haben, ich würde sagen, nicht so mega viel Kontakt. Also wir haben jetzt so Kontakt, ich würde sagen, pro Woche, dass wir einmal telefonieren. Und ja, das machen wir über WhatsApp, machen wir es eigentlich. Wir hatten einmal so ein auch so eine Art WhatsApp-Call zu dritt, aber mit dem Fitness-Coach hatten wir am Anfang mit dem Slatko zusammen, dass wir uns abgesprochen haben ein wenig. Und ja, ansonsten ist sie halt gut versorgt mit Fitnesstraining, auch mit dem Physio da in Osijek in Kroatien. Das heißt, da ist sie gut versorgt. Ich hole mir eigentlich immer nur ein Update, ob alles gut läuft, ob sie happy ist und gebe so ein paar Anweisungen fürs Training. Aber sag mal so 1 bis 2 Mal die Woche Telefon und zwischendurch ein bisschen WhatsApp schreiben nach dem Training, wie ihr Gefühl so ist, das ist eigentlich so zurzeit unsere Kontaktbasis.
Okay. Du hast dir anfangs schon ein bisschen herausgearbeitet, dass für dich ein Vorteil ist, du siehst jetzt deine Kinder öfter, du bist zu Hause, du hast einen geregelten Alltag, den du sonst nicht hast. Die Phase hat natürlich auch Nachteile, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Was hat man als Profitrainer für eine Möglichkeit, mit seiner Spielerin irgendwie eine Lösung zu finden, während der Pause? Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht so auch finanziell weiterlaufen kann, wie wenn ihr die ganze Zeit auf Tour wärt.
Ja, nee, ist klar. Natürlich, gerade für uns Trainer und auch für Physios ist es so, dass wir auch natürlich durch diese Krise viel Ausfall haben. Und ich kann natürlich nicht sagen, ich denke mal, so ist es bei jedem Trainer auch anders. Ja, ich denke mal, auch das hängt von den Verträgen ab, die die Trainer haben mit den Spielerinnen. Aber die Donna verdient zurzeit kein Geld durch ihre Turniere. Und ich selber mache auch kein Training. Das heißt, ich bekomme auch jetzt zurzeit kein Geld. Wie gesagt, das kann man noch auffangen, noch ein paar Wochen. Und dann hoffentlich geht das irgendwann wieder halt mit Training wieder los. Das ist natürlich, was wir wollen, dass wir erst dann auch mal einen guten Trainingsblock haben, wo wir wieder arbeiten können, auch als Trainer. Und dann hoffentlich auch dann in der längerfristigen Zeit, dass dann auch wieder die Turniere losgehen, dass man dann wieder dahin kommt, dass es ein bisschen normaler wird, wenn es dann wieder hoffentlich geht. Das ist alles schwer zu sagen zurzeit.
Natürlich. War es für dich im Übergang auch eine komplizierte Phase, wo du selbst auch schlecht gelaunt warst, oder hast du das selbst gut auffangen können?
Also schlecht gelaunt ist so, das ist nicht so in meinem Wesen. Natürlich ist immer schlecht gelaunt, aber ich versuche immer jetzt schon das Beste draus zu machen. Ja, das heißt, ich bin gerne auf Tour. Und das ist auch so ein bisschen paradox. Das heißt, wenn man auf Tour ist jetzt so lange, ich mache das ja schon seit langer Zeit. Ich habe schon mal geguckt, ich glaube, ich habe angefangen mit Angels 2003, 2004, glaube ich. Das heißt, ich mache das jetzt schon über 15 Jahre. Und auf Tour ist es oft so, dass man denkt, oh, man möchte auch gerne mal zu Hause sein. Ja, möchte mal ein paar Tage zu Hause sein, ein bisschen länger auch zu Hause sein. Und dann, wenn man dann zu Hause ist, lang und macht vielleicht mal ein Turnier nicht mitmacht, dann denkt man auch, oh, man wäre schon gerne dabei auf dem Turnier. Ja, man wäre gerne beim Turnier dabei und ist auch gerne dabei. Ich hatte ja auch mal ein paar Jahre, wo ich nicht auf Tour war. Und da ist man schon so, dass man, okay, ich wäre auch gerne wieder bei den Australian Open dabei, bei den US Open dabei. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Aber jetzt ist ja so eine Art Zwangspause und da versucht man auch das Beste draus zu machen. Also ich versuche mich selber ein bisschen fit zu halten, ja, und habe jetzt meine neue Leidenschaft, das Golf, entdeckt. Ein bisschen, dass man einfach, man muss sich selbst ein paar Aufgaben einfach aussuchen in der freien Zeit. Verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kindern, spazieren gehen und Radfahren und das bringt auch natürlich so super viel Spaß.
Ich hatte vor 2 Wochen Barbara Rittner zu Gast im Podcast. Da haben wir auch ein bisschen darüber geredet, was der Deutsche Tennisbund machen kann, für die Basis, aber auch für die Profitrainer. Du hast ja auch eben noch Physiotherapeuten angesprochen. Es gibt ja so viele Menschen, die am Profitennis auch partizipieren. Da war es noch sehr allgemein, weil es darauf ankam, was mit dem Turnier am Roten Baum passiert, wie die Finanzen überwiesen werden vom Davis Cup und vom Fed Cup. Hast du als einer der bekanntesten Trainer in Deutschland Informationen? Gibt es Kommunikation mit dem Deutschen Tennisbund, ob da irgendwas folgen soll für die Trainer und für die Leute, die jetzt gerade keine Arbeit haben?
Das höre ich jetzt von dir das erste Mal, muss ich sagen. Also eher nein. Also ist die Antwort nein. Also ich hätte davon nichts gehört, wenn ich ehrlich bin, von einem Fonds für die Trainer. Und das ist natürlich auch schwer, dann, wer bekommt das und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr schwer darzustellen. Aber also ich habe das noch nicht gehört. Aber ja, mal gucken, was da kommt. Ich habe dann auch noch nichts gelesen, so auf Twitter oder auf Facebook. Das war eigentlich noch nicht so öffentlich, glaube ich, ne? Noch keine öffentliche Geschichte.
Ja, es ist noch
Aber
alles ein bisschen vage. Es geht darum, dass
okay.
jetzt ja Einnahmen von dieser Turnierserie, von dieser nationalen Turnierserie, die der
Okay.
DTB und der ÖTV ja in ihren Ländern, aber auch als Kooperation gestartet haben, dass da Einnahmen gesammelt werden soll und einiges auch gespendet werden soll. Und das soll den Trainern in Deutschland zugutekommen. Aber du sprichst schon einen guten
Okay.
Punkt an. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie das aufgeschlüsselt werden soll. Also wer dann was bekommt, ne? Also, ja.
Schon schwierig, ne? Ja, ich glaub, dass alle jetzt ein bisschen natürlich zurückstecken müssen. Und ja, genau, ich glaube, dass alle jetzt auch die Spielerinnen, ja, denen jetzt auch schlecht, die können auch kein Geld verdienen. Und genauso wir Trainer und wir Physios und das ganze Team sozusagen, was da dran hängt, muss durch diese schwere Zeit halt auch jetzt durch und versuchen das Beste draus zu machen. Und dann ist nur die Hoffnung da, dass es halt dann bald wieder losgeht.
Zum Schluss dieses aktuellen Punktes möchte ich dich noch auf die ATP-Hilfe ansprechen. Ich weiß nicht, wie sehr du Twitter momentan verfolgst, aber vor gut 10 Tagen ist es mal so ein bisschen hochgekocht, als Dominic Thiem gesagt hat, er sieht es eigentlich nicht ein, für Future-Spieler und ITF-Spieler in so einen Hilfsfonds einzuzahlen, weil sich dort viele nicht professionell verhalten würden und nicht alles geben würden und er lieber sein Geld sinnvoll ausgeben würde für Leute oder Hilfsfonds, die es verdient hätten. Wie stehst du denn zu dieser Aussage und was hast du einen Eindruck davon von Spielern auf Future-Ebene?
Also ja, wie ich das erste Mal gehört habe mit dem Fonds, für die Spieler, die natürlich auch jetzt gar keine Einnahme haben und bei denen es echt kritisch ist, sag ich mal, ja, für die Future-Spieler, wie du schon sagst, oder für die Spieler, die jetzt gerade anfangen, Profi zu werden und wo jetzt wirklich viel wegfällt für die, fand ich das natürlich eine super Geschichte und ich bin eigentlich sehr dafür für so einen Fonds und finde auch super, dass halt so viele Top-Spieler sich dafür auch halt positiv ausgesprochen haben, dass ein Roger Federer da mit dabei war zum Beispiel und das ist natürlich super gewesen. Und auch, dass der Fonds jetzt richtig da ist und dass da richtig Geld drin ist und dass auch jetzt schon verteilt wird, habe ich jetzt gerade gelesen, das ist schon eine super Sache. Natürlich kann ich auch Dominic verstehen, auf der anderen Seite auch, dass er sagt, okay, ein Spieler, der es nicht so richtig ernst nimmt, den möchte man nicht unterstützen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind gerade die Spieler, sag ich mal, oft für die das zustande kommt. Das heißt, für die zwischen 100 und 500, ich glaube, da sind zu 99% sind das Spieler dabei, die gerne Top 100 wären. Ja, aber fast alle Spieler wären gerne Top 100. Und ich glaube auch, dass die meisten von denen, die schon da oben stehen, die müssen hart trainieren, die müssen viel dafür opfern. Ja, ich glaube auch gerade, ich bin ja auch geschlagen bei der Darmtour dabei, die opfern auch viel, viel Freizeit und die trainieren sehr diszipliniert. Und ich glaube auch, dass man, wenn man denen helfen kann, bin ich schon sehr dafür und finde diesen Fonds eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
Zum Abschluss noch ein kleiner vager Blick in die Glaskugel. Ich weiß, es ist sehr schwer, aber was glaubst du, sehen wir dieses Jahr nochmal Tour-Tennis, professionelles Tour-Tennis richtig mit Reisen, dass alle zu den Turnieren reisen können? Und falls ja, wann glaubst du?
Ja, also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es losgeht. Das Hauptproblem hast du auch schon angesprochen, wird natürlich das Reisen sein, weil ich glaube, die Turniere, das könnte man schon darstellen. Ich habe auch sogar schon von der WTA sowas gesehen, sozusagen so ein Maßnahmenkatalog, wie sowas stattfinden könnte, ja, mit ohne Handshake und die eine Spielerin geht links rum, die andere Spieler geht rechts rum, da habe ich so ein Handout schon gesehen, dass das schon geplant ist, etwas zu machen und das halt sehr hygienisch und sehr auf Corona Zeiten halt sehr zurechtzuschneiden, das Tennisspiel, so ein Turnier und ich hoffe, dass es losgeht und ich glaube auch, dass jetzt die Lockerung, die wir jetzt hier schon in Deutschland erleben, ich hoffe halt, dass das jetzt nicht eine zweite Welle auslöst und ich hoffe, dass das jetzt weiter in die richtige Richtung jetzt alles wieder zum Normalität wieder hinkommt und deswegen hoffe ich halt, dass wir wieder reisen können zum Training, sag ich mal Ende Juni, Anfang Juli und habe auch noch die Hoffnung, dass irgendwas stattfindet nachher spät im Jahr, das heißt September, Oktober hoffe ich, dass die ersten Turniere wieder stattfinden können.
Das hoffe ich natürlich auch. Mhm. Ganz kurz noch die Nachfrage zu diesem Handout. Mhm. Hast du noch ein, zwei Punkte, die interessant sind, was da noch so drauf stand?
Ich habe das leider nicht hier vor mir. Leider.
Schlecht vorbereitet.
Sorry. Spaß. Die Frage machst du gut. Guck mal. Ich war so froh, dass mir das eingefallen ist, das Handout. Nein. Ich weiß noch nicht, wie viel davon schon, ob das schon also richtig spruchreif ist. Ich habe das nur auch von Donner bekommen. So ein paar Sachen. Eine Sache war dabei, dass nur ein Spieler, also dass pro Spieler nur ein Betreuer mit darf. Das heißt, viele haben ja so einen großen Stab mit Physio, Trainer, Fitnesstrainer, Freund und vielleicht noch eigenen Koch dabei, sag ich mal, ja, der großes Team manche. Dass halt pro Team da oder pro Spielerin darf nur ein Teammember mit und nicht halt 3-4, um es ein bisschen kleiner zu stellen. Jetzt dürfen nur auf der ganzen Anlage, glaube ich, maximal, ich muss das jetzt ein bisschen ins Blaue geraten, ich glaube, 500 Leute dürfen nur auf der ganzen Anlage sein. Wie gesagt, was ich schon erzählt habe, kein Handshake, einer geht links, einer geht rechts rum. Ja, das habe ich so, aber es war ein langer Katalog, den müsste ich mir noch mal irgendwo herkriegen, aber den habe ich jetzt leider nicht parat. Den habe ich im Handy drin, aber ich habe Angst, wenn ich da jetzt raufgehe, dass der Podcast unterbricht.
Es war schon interessant genug. Danke schon mal für die Einblicke. Und damit schließen wir den ersten Punkt der Aktualität und begeben uns jetzt in die berüchtigte Zeitmaschine. Mhm. Und reisen in das Jahr, in dem du 16 Jahre alt warst.
Das war lange her.
Ist schon, das ist auf jeden
da Fall. Da war ich noch richtiger Tennisspieler. Da war ich kein Trainer, da war ich Tennisspieler noch.
Letztes Jahrtausend sogar noch, ne?
Ja, 16 ist lange.
Ich habe gelesen, dass du natürlich...
Welches Jahr war das denn? Das musst du mir sagen. Welches Jahr war das?
Wo ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich bin auch richtig schlecht in Mathe. Aber wenn du jetzt... jetzt hast du es selbst verursacht. Du bist 43. Das heißt, 20 Jahre zurück warst du 22. Wie? 6 Jahre, das war 1994.
1994, okay. Das ist gut. Gut, 94, 16 Jahre.
Meine Mathe-Lehrer wird noch stolz auf mich sein. Ja. Naja, eher nicht. So, kurz wieder seriös werden. Jedenfalls habe ich gelesen, dass du mit 16 ambitioniert gespielt hast, aber auch schon deinen ersten Trainerschein mit 16 gemacht hast. Man fängt, glaube ich, an mit einer C-Lizenz in Deutschland. Was war das damals für eine Phase? Wie ambitioniert warst du selbst zu spielen? Und war das Trainerdasein nur nebenbei, um erst Erfahrung zu sammeln und ein bisschen Geld als Jugendlicher zu machen?
Also mit 16 war ich noch sehr ambitioniert. Da habe ich gegen die Ballwand gespielt, habe immer Einschlag Pete Sampras, Einschlag Andrew Agassi gemacht und war auf jeden Fall super, wollte auf jeden Fall gut werden und wollte natürlich noch Profi werden zu der Zeit mit 16 Jahren. Habe auch sehr viel gespielt hier in Schleswig-Holstein. Viele, ich glaube mit 16 schon erste Herren-Preisgeldturniere gespielt, Landesmeisterschaften und so weiter habe ich alles auch mitgespielt und auch einigermaßen erfolgreich gespielt. Da wollte ich auf jeden Fall noch den großen Wurf schaffen selbst. Noch kein Trainer sein, sondern wollte es selbst schaffen. Aber habe dann schon nebenbei wohl mit 16 Jahren schon Training auch gemacht. Und den ersten Trainerschein, das ist dann der C-Trainerschein, hier im Norden heißt es, habe ich den C-Trainerschein schon mit 16 Jahren, ziemlich früh, habe ich dann schon erledigt. Genau.
War das eher nerviges Nebenwerk oder hat dir das damals schon Spaß gemacht?
Na, es hat mir immer schon Spaß gemacht, der Training. Ich habe ja auch Training überall gemacht. Ich habe Vereinstraining gemacht. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hier in Itzehoe. Dann hatte ich die Chance, in Weinstedt eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Dann habe ich so eine kleine Tennis Academy gehabt in Marne. Das war auch super. Und dann nachher mit Angie halt die Nummer 1 trainieren können. Und jetzt immer noch halt auf der WTA-Tour mit so Top-Spielerinnen zu arbeiten, ist natürlich super für mich. Aber ich habe alles durchgemacht, sage ich mal, und hat auch immer Spaß dabei. Also ich habe auch sehr viel Spaß dabei, im Verein zu trainieren. Und ja, und das ging schon früh los. Wie gesagt, mit 16 habe ich meine ersten Trainer schon gemacht und dann war es auch sinnvoll, diesen Trainerschein zu machen. Und da habe ich auch viel gelernt und das war bestimmt auch wichtig für mich.
Zu deiner ersten richtigen Trainerstation in Wallstedt, du hast es eben angesprochen, kommen wir gleich dazu. Ich möchte ganz kurz noch drauf eingehen. Du hast versucht, wie viele gute Spieler aus der zweiten und dritten Reihe, deinen Weg nach oben dir zu bahnen über College und Universität in Amerika. Du warst an der Clemson University. Was war das für eine Zeit? Wie sehr hat dich das vorangebracht? Ich hatte auch Dominik Köpfe hier schon zu Gast, der natürlich ganz viel über College-Tennis erzählt hat und von seiner Zeit geschwärmt hat. Wie war die Erfahrung für dich?
Das war für mich auch eine ganz wichtige, ganz, ganz tolle Zeit. Also ich bin nach dem Fachabitur und nach dem Zivildienst bin ich rübergegangen nach Amerika. Da müsste ich auch so um die 19, 20 Jahre alt gewesen sein. Das war für mich eine super Zeit. Also ich habe da erst studiert am Anderson College und habe eigentlich trainiert immer bei den Clemsons University und bin dann auch, sollte auch dann nach Clemson transfern, heißt das. Genau, da habe ich dann halt lange gespielt und auch viel trainiert und bin eigentlich dort auch durch mein Tennis. Ich war vorher halt ein okay Spieler, sage ich mal, aber habe ich schon einen ziemlichen Sprung gemacht und bin wirklich auch besser geworden. Und und habe dann auch danach halt die Schiene gefahren, dass ich bei Futures, ein paar Challengers gab es früher noch, das habe ich alles auch durchgespielt und habe dort versucht halt den Weg zu machen. Nachher hat mich leider eine kleine Schulterproblem hat mich leider so ein bisschen gebremst. Das heißt, ich hatte immer beim Aufschlag sehr viel Schulterschmerzen. Das heißt, deswegen habe ich nachher selber weniger gespielt und bin dann nachher mit Mitte 20 immer mehr ins Training reingekommen.
Genau, das hast du schon vorne weggenommen. Ich hatte gesehen, dass du um das Jahr 2000 herum ITFs auch gespielt hast und ich habe von deiner Schulterverletzung auch gelesen gehabt. Wenn du es jetzt in der Retrospektive nochmal darstellen müsstest, wäre ein ATP-Ranking, ein Profi-Dasein möglich gewesen ohne die Verletzung oder warst du in Anführungszeichen auf diesem hohen Niveau dann doch ein bisschen begrenzt?
Also ich sag mal so, ich glaube, ich hätte schon, wenn hätte ich mehr gespielt, auf die Rangliste geschafft. so weit nach vorne weiß ich nicht. Ja, das ist immer ja ist schon ein sehr weiter Weg. Und das, ja, ich habe es ja versucht und auch jetzt letztendlich nicht geschafft. Ja, und das heißt, ich war schon ein guter Spieler in Deutschland, sage ich mal, stand auch bei den Herren so um die 100, 120 bei den Herren und habe da auch viel gespielt, aber habe dann nachher auch immer mehr gemerkt, okay, Tennis als Spieler, das klappt nicht so erfolgreich, ja, und habe immer schon gesehen, okay, das Training bringt mir auch sehr viel Spaß und da habe ich auch meine Vorteile, meine Sachen, die ich gut machen kann und da hatte ich auch schnell Erfolg und das hat mir sehr viel Spaß gebracht und habe dann auch schnell den Weg zum Trainer auch dann schnell geschafft.
Zum Glück, in Anführungszeichen, für Tennis Deutschland hast du dich mehr auf das Trainerdasein konzentriert. Wie bist du damals eigentlich in Wahlstedt gelandet, wo du ja eine ambitionierte Damenmannschaft dann trainiert hast? Wie ist das damals zustande gekommen?
Genau, ich war schon immer hier Trainer in Schleswig-Holstein, immer schon jetzt so hohe Trainer und habe dann auch immer im Verband schon mitgewirkt, mit dem Verbandstrainer zusammen, mit dem Herbie Horst. Da war ich sozusagen sein Co-Trainer mit immer schon. Und das Training war halt immer in Wahlstedt. Und Tennis Wahlstedt wurde dann immer größer und hatte auch dann eine Bundesliga-Mannschaft und haben dann auch einen Trainer gesucht, der so ein bisschen zuständig ist für diese Mannschaft und auch den Trainingsbetrieb dann auf der Anlage leitet. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht und war dann zuständig für die erste Damenmannschaft in Wahlstedt. Und das war auch eine super Zeit. Ja. Und da hatten wir echt Glück, dass wir so einen tollen, begeisterten Sponsor hatten. Das war der Frank Intert, der immer noch sehr aktiv ist im Tennis hier in Schleswig-Holstein. Und das war natürlich eine super Chance und das war auch eine super schöne Zeit. Und auch das Lustige ist auch, da hatten wir sogar in der Mannschaft, die Simona Halep hat für uns ein Spiel gemacht. Da war sie noch, ich glaube, sie war ungefähr Nummer 90 in der Welt. Das war, glaube ich, im Jahr 2000, weiß ich gar nicht, vielleicht, muss ich überlegen, was war, 2010 oder sowas vielleicht, ja. Da hat sie für uns ein Punktspiel gespielt, die Simona Halep.
Das war ganz lustig. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich wollte
die hat ein Spiel gespielt, das war ganz lustig. Kam sie mit Trainer und hat ein Spiel gespielt und jetzt habe ich dann auch, wenn ich sie auf Tour sehe, dann sagen wir, hey, ich habe dich im Ballstück gesehen am Anfang, war immer ganz lustig. Ja, da haben wir ein paar Rumänen bei uns. Die Andrea Mitu, der auch eine Spielerin, die bei uns gespielt hat und wir hatten natürlich die ganzen super, wir haben natürlich Glück gehabt, dass aus Norddeutschland so viele Top-Spielerinnen kamen. Ja, das heißt, in der Mannschaft bei uns, da war die Julia Görges, war nachher die Nummer 1. War natürlich super, dass Jule da gespielt hat. Mona Basel hat bei uns gespielt. Das ist natürlich ein super Team. Das hat echt Spaß gebracht mit den Mädels.
Genau, das wollte ich nämlich ansprechen. Das wusste ich und das wissen wahrscheinlich viele, nicht so viele Hörer, dass du Mona Bartel und Jule Görges damals in der Bundesliga trainiert hast. Zu der Zeit, wo du das gemacht hast, ist wahrscheinlich eine pikante Frage, aber wer von diesen beiden Spielerinnen hatte denn eigentlich mehr Talent zu dem Beginn ihrer Karriere?
Also natürlich schwer zu sagen, aber ich habe natürlich viele so auch durch den Verband kennengelernt, schon wie im ganz jungen Alter. Angelique habe ich immer schon gesehen, da war sie ja noch 12, 13 Jahre alt, genauso Jule und Mona. Und die hatten eigentlich immer, und das war natürlich in der Wahlstedt-Zeit war es so, sie hatten ihre eigenen Trainer, aber wir haben halt angeboten, so ein Damenvereinstraining sozusagen. Und da kamen sie halt auch dann mal hin. Und sie waren beide natürlich super talentiert und super Spielerinnen. Da kann ich mich nicht für einen entscheiden, möchte ich auch gar nicht, aber die waren beide sehr gut schon und natürlich hat natürlich Spaß gemacht, mit den beiden zu arbeiten. Und auch bringt natürlich auch Spaß, wenn man dann halt die früher mit die gesehen hat, im Wahlstedt und jetzt sie sieht dann in Australien und auf den großen Turnieren sich beim Weg läuft. Das ist natürlich immer sehr lustig und bringt immer Spaß.
Das war eine sehr gute Politikerantwort, Torben.
Muss man ja. Ja, guck mal, das ist auch gut. Politisch habe ich, glaube ich, in den letzten Wochen sehr weiter im Weg. Ich lese super viel Zeitung und gucke viel Nachrichten und Fernsehen. Das heißt, ich glaube, deswegen kommt die Antwort jetzt so politisch rüber, glaube ich.
Ein positiver Nebeneffekt dieser Krise. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, weil das ist ja wirklich interessant, wenn du Simona Halep damals gesehen hast, das Jahr 2010, war das absehbar, was sie für einen Weg gehen wird oder war sie noch eine relativ unscheinbare Spielerin zu der Zeit?
Also sie war natürlich für uns, war auch so Nummer 1 und sie stand schon, glaube ich, Top 100 in der Weltrangliste. Mhm. Und sie kam auch zu uns und da war sie auch ganz jung noch und sehr schüchtern mit dem eigenen Trainer, hat kaum mit uns gesprochen, sage ich mal, ja, und kam nur, es war auch ein Auswärtsspiel, sie kam dahin, hat eigentlich nur das Spiel abgeliefert und dann, das war es letztendlich auch, ja. Aber man konnte schon sehen, gerade auf Sand, die ist natürlich so zäh und spielte so gut schon und hat keinen Fehler gemacht und keinen Ball verloren gegeben. Man konnte schon sehen, dass sie eine extra klasse Superspielerin war. Und ich glaube, sie hat auch gewonnen, das Spiel. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es war schon zu sehen, dass das eine Topspielerin ist, weil sie halt so zäh und keinen Fehler gemacht hat und auch da schon so schnell war. Und es war schwer gegen sie einen Punkt zu machen, sag ich mal. Ja, das war schon zu sehen.
Sehr interessante Einblicke. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt, zum wahrscheinlich längsten Punkt deiner Zeit mit Angelique Kerber. Aber bevor wir anfangen, weil wir auch gerade Mona Bartel erwähnt haben und Jule Görges, Trainer von Mona Bartel ist ja Christopher Kaas, auch ein Deutscher, den du auch persönlich sehr gut kennst. Und die Stammhörerinnen und Hörer wissen das, dass ich immer versuche, Wegbegleiter mit einer kleinen Sprachnachricht in den Podcast einzubinden und der Kasi, der Christopher Kaas, hat dir eine Sprachnachricht fertig gemacht und die lautet wie folgt.
Ja, mit Torben sind es zwei Sachen. Zum einen ist Torben einfach ein unglaublich netter Mensch. Torben ist immer gut gelaunt, hat wahnsinnig viel Energie und man merkt auch, wie sehr er sich um die Athletinnen kümmert. Ja, es ist ihm unglaublich wichtig, nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch das persönliche Wohlbefinden. So hat er es auch mit Angie Kerber gemacht. Sie haben zwei Grand Slam-Titel gewonnen, die beiden. Ist natürlich eine unglaubliche Leistung. Er hat sie zur Nummer 1 der Welt auch geformt. Und jetzt auch mit Donna Vekic hat er großen Erfolg. Und für mich als Außenstehender macht es große, große Freude, das zu beobachten. Und mich freut es sehr, dass er so erfolgreich ist, weil er natürlich ein absoluter Weltklasse-Trainer ist. Nicht nur, dass er gut gelaunt ist, dass er viel Energie hat, sondern er ist technisch auf dem absolut höchsten Level. Spieltaktisch ist er ganz weit vorne und arbeitet auch an diesen kleinsten Details sehr, sehr viel mit Daten. Und er wird es dir gleich selber erzählen, Yannick. Lohnt sich auf alle Fälle zuzuhören. Ist ein super Trainerkollege, ein sehr, sehr cooler Typ. Und ich freue mich schon. Ich wünsche euch viel Spaß, euch beiden.
Wow. Ja, das war Christopher Kaas mit einer sehr netten und Nachrichten, vor allem mit einem riesengroßen Lob.
Vielen Dank, sage ich schon mal hier. Vielen Dank, Kasi, für die tollen Worte natürlich. Und auch natürlich toll, was Kasi jetzt auf die Beine stellt, hier mit seinen ganzen Podcasts auch, was ich da immer bei Tennisnet sehe. Finde ich auch toll, dass er in der Zeit jetzt gerade so präsent ist und das auch so toll macht. Und nebenbei ist natürlich auch ein super Trainer, muss auch sagen. Ja. Und also sehr, sehr nette Worte und vielen Dank.
Ihr versteht euch gut, ihr seht euch auch oft, die deutschen Trainer machen öfter mal was zusammen, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns öfter auf den Turnieren und es ist auch immer nett, immer netter Mann und immer lustig mit ihm.
Sehr gut. Er hat angesprochen, und da möchte ich gleich mal drauf eingehen, auch das Thema Daten. Ist ja etwas, ich glaube, du bist da wirklich ein bisschen unterschätzt, weil du wirklich eine Frohnatur bist und immer für einen guten Spruch auch zu haben bist, aber wie du dich da reinfuchst, um wirklich auch auf dem höchsten Niveau deine Spielerin ja auch nachweislich besser zu machen. Was guckst du dir da genau jetzt zum Beispiel, bevor wir zu Angie Kerber kommen, oder anders gefragt, wann hast du angefangen mit Daten zu arbeiten?
Ja, genau. Bei uns auf der WTA-Tour haben wir ja Glück, dass einer der Sponsoren ist SAP und die haben eine ganz tolle Datenbank für uns Trainer aufgestellt. Das heißt, wir können nutzen, auf dem Platz kriegen wir so ein iPad mit so Live-Daten, sage ich mal. Das heißt, wir kriegen direkt im Spiel, können wir sehen, okay, die Gegnerin schlägt mehr nach außen auf oder schlägt mehr in die Mitte auf oder macht mehr Fehler mit der Rückhand. Da können wir ganz viele Daten einsehen. Die helfen auch schon während des Spiels, aber für mich noch wichtiger ist eigentlich so die Nachbereitung nach dem Spiel oder auch die Vorbereitung auf die nächste Gegnerin. Da kann man schon sehr viel aus diesen Daten ziehen. Ja, man kann wirklich, das ist Wahnsinn, die Daten. Ja, du kannst wirklich jeden Ball sehen, du kannst jeden Ballweg sehen, du kannst sogar jeden Spielstand aufrufen. Du kannst aufrufen, okay, gibst du einen in dein iPad, gibst du einen, okay, was macht sie? Wenn sie Breakball gegen sich hat, ja, dann kommen zum Beispiel 5 Punkte auf und dann sieht man, okay, 5-mal schlägt sie immer nach außen auf und das kann man natürlich dann der Athletin mitgeben und das kann dann auch schon helfen nachher letztendlich, ja. Man muss natürlich auch mit den Daten natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man halt, muss halt wissen, als Trainer glaube ich auch, das ist auch so die Kunst, wir bekommen so viel Daten, dass man halt nicht die eigene Spielerin zu sehr mit zu viel Daten vollwirft, ja, sag ich mal, sondern dass man wirklich versucht halt, das Wichtigste rauszufiltern. Ich gebe dann meistens so, wenn es jetzt auf ein Spiel losgeht, 2-3 Sachen mit, die für mich am allerwichtigsten sind und damit muss ich dann zurechtkommen. Ja. Und wir haben natürlich das Gute, was ich finde es gut, wir haben das On-Court-Coaching, das heißt, wenn ich merke, okay, zu diesen 2-3 Sachen, das reicht noch nicht, dann gehe ich auf den Platz und kann noch ein bisschen was ändern. Ja. Das heißt, da können wir wirklich als Trainer auch jetzt gerade, finde ich, sehr gut mitmachen und auch sehr viel, können auch da im Spiel wirklich helfen und können auch dann unseren Job einfach noch besser machen, finde ich persönlich. Und das ist schon gut.
Viel Daten. Jan de Witt hat in diesem Podcast gesagt, dass was das Thema Statistiken und das Thema Videoanalyse angeht, dass das der Tennis-Profisport da auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist und gegenüber anderen Sportarten noch ein bisschen zurückhängt. Würdest du das so unterschreiben? Also kann man mit genauer Arbeit dort sich auch einen großen Vorteil verschaffen, weil noch nicht alle so gut da aufgestellt sind? Oder hast du einen anderen Eindruck davon?
Ich glaube, das hängt vom Trainer ab, wie sehr er das machen möchte. Ja, ich glaube, der Jan, der ist schon sehr weit vorne, ja, der macht das sehr gut und der analysiert das alles sehr gut, die Spiele und so weiter. Ich glaube, der ist sehr weit vorne mit den Statistiken und wir bei den Damen haben halt so viele Möglichkeiten, an Daten ranzukommen. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wenn wir auch die Zeit dafür uns nehmen, die wir auch haben und letztendlich auch, was unser Job ist, den gut zu machen, ich glaube, dann haben wir schon sehr gute Sachen und können da sehr viel machen, gerade mit diesem SAP-Data. Da können wir wirklich diese Plattform nutzen und da wirklich viel draus ziehen und können unsere Spielerinnen wirklich auch sehr viel weiterhelfen.
Du hast ja schon bei Donna Vekic ein Beispiel gegeben, zum Beispiel, wenn eine Spielerin in den entscheidenden Momenten oder in einem entscheidenden Spiel 5-mal nach außen serviert. Ich stelle mir das schwer vor, wenn man diese Fülle an Informationen bekommt, dann das Entscheidende rauszufiltern. Bezogen auf Angelique.
Da habe ich eine gute Story zu Angelique Kerber. Da habe ich nämlich Finale US Open 2016 gegen Karolina Pliskova, habe ich auch so gesagt, haben wir vorher schon, okay, pass auf, sie serviert sehr viel von rechts, sehr oft diesen Slice-Aufschlag nach außen auf deine Rückhand bei Angie, ja, als Linkshänderin war es. Und dann letztendlich war es so, dass die Pliskova halt immer durch die Mitte Ass serviert hat und nach jedem Ass guckt sie mir in die Box und sagt zu mir, Tom, was erzählst du mir für einen Scheiß? Weil man immer so die Hände so zu mir, ey, was erzählst du mir? Die steht gar nicht außen auf, die steht immer. Und dann habe ich natürlich gesagt, Angie, nicht jeder Ball, sondern häufig so ungefähr. Ja, das war im Finale, das werde ich auch nie vergessen, dass wir so eine Story hatten, dass ich halt sagte vorher, pass auf den Aufschlag nach außen auf, du musst ein bisschen covern nach außen mit der Rückhand und dann schlägt die immer Aufschlag Winner durch die Mitte von rechts und jedes Mal guckt die Angie hoch zu mir und sagt, was erzählst du mir für einen Quatsch, so ungefähr. Das war schon ganz lustig.
Naja. Ist Angie eine Spielerin, die so eine Information sehr sensibel und sehr bewusst aufnimmt? Also nach dem Motto, das passiert dann sehr, sehr oft, statt, wie du es eigentlich gesagt hast, es ist ein gutes Stilmittel von Pliskova?
Ja, genau. Das war natürlich auch gerade im Finale, das war natürlich, weißt du, da war sie auch ein bisschen nervös. Also generell ist Angie kein nachtragender Mensch. Und Angie weiß auch, dass ich ihr helfen will mit meiner Vorbereitung fürs Spiel. Ja, sie weiß, dass ich da nicht sie absichtlich auf die falsche Fährte locke, sozusagen. Aber in dem Moment war sie natürlich auch nervös. Und dann war es halt so, dass ich sagte, pass auf nach außen, auf den Aufschlag. Und dann kamen halt immer die Bretter durch die Mitte. Das war dann natürlich schon so ein bisschen, das fand sie dann schon ein bisschen, das war schon ein bisschen lustig. Jetzt im Nachhinein lustig. Aber im Spiel habe ich natürlich gehofft immer, oh, hoffentlich schlägt sie jetzt nicht durch die Mitte auf, weil hoffentlich nicht nach außen auf, damit ich ein bisschen recht hatte. Aber ja, das hat sich, aber letztendlich ist ja gut ausgegangen. Letztendlich hat sie gewonnen und das war auch schnell vergessen. mein taktisches Vorgehen war schnell vergessen.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, aber Stichwort Angelique Kerber, du hast sie im Alter von, also als sie 16 Jahre war, übernommen, rund um das Jahr 2004. Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen zu Angelique und ihren Eltern und ihrem damaligen Team?
Genau, es war eigentlich so, habe ich auch heute nachgedacht. Also mit Angel war es so, dass sie hat im Verband trainiert wurde von Herbie Horstfield. Und eigentlich haben sie jemanden gesucht, eigentlich einen jungen Spieler, der auch noch gut spielen kann und der sie halt betreut auf den Turnieren. Weil mit 16 war klar, okay, sie ist mit Schule fertig, sie möchte jetzt richtig angreifen, hat auch schon WTA-Punkte gemacht durch ihre Wildcards in Berlin. Da hatte sie auch schon Ranking gehabt von, ich glaube, 300, 400, sage ich mal so in dem Dreh. Und jetzt soll es halt losgehen mit den Juniors ITF-Turnieren und mit den ersten 25ern und mit den ersten Challenger-Turnieren. Und da haben sie halt jemanden gesucht, sag ich mal, einen jungen Spieler, der sie betreut auf den Turnieren, weil die Eltern konnten das nicht leisten so viel, der sie halt begleitet auf die Turniere und der mit ihr spielen kann und der sie auch trainieren kann und der halt mit ihr auf die Turniere geht. Und das war natürlich für mich sehr interessant als junger Trainer. Und habe ich auch dann sofort gemacht. Und dann haben wir halt auch 2004 auch angefangen. Und das war schon eine tolle Zeit.
Was war Angie für eine junge Frau damals? Es wird ja oft heute auch noch gesagt, dass sie sehr vorsichtig ist gegenüber Außenstehenden. Da hat sie sich ja auch schon geöffnet, aber eher misstrauisch und ruhig und vorsichtig. Wie war sie damals in der Pubertät als 16-Jährige? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, ist natürlich immer so, als Top-Spielerin kommst du nach außen rüber, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Aber du weißt, wie es ist, wenn man halt jemanden richtig kennenlernt. Sie war schon auch mit 16 Jahren war sie schon ein tolles Mädel, ja, war eine super Sportlerin und auch wir haben auch da schon viel Backgammon gespielt, ja, und hatten da schon ziemliche Fights auf dem Tennisplatz, aber auch, weil sie wollte halt nie verlieren. Das heißt, es war genauso im Backgammon, ja. Das heißt, wenn sie ja verloren gegen mich, dann wurde sie schon ein bisschen sauer, sage ich mal, ja. Und genauso, ich bin auch wenn es nach außen nicht so rauskommt, ich bin auch sehr ehrgeizig, das heißt, ich konnte auch schwer verlieren. Das heißt, wenn wir dann unsere Kämpfe am Backgammon-Tisch hatten, dann war es schon sehr, sehr euphorisch und sehr emotionsgeladen, aber es war schon auf jeden Fall mal schon sehr, sehr lustig. Und sie war einfach auch da schon ein sehr offenes Mädel und war, jetzt wenn man sie kennenlernt, ist sie super, ja, ist sie ein gutes Mädchen.
Ihr habt euch in diesen Jahren ja dann beide parallel entwickelt, sie als junge Spielerin, du als noch relativ junger Trainer. Wenn du jeweils in diesen Jahren einen positiven Punkt eurer ersten Jahre zusammen herausarbeiten müsstest, was gut in eurer Zusammenarbeit geklappt hat in diesen Jahren 2004, 5, 6 und einen Punkt, wo ihr euch dran gerieben habt, der nicht so gut läuft, was wären diese beiden Punkte in dieser Anfangszeit wirklich nur? Als ihr euch kennengelernt habt.
Also für mich als Trainer war es natürlich sehr, sehr interessant. 2004 sind wir dann, glaube ich, bin ich dann nach Australien zum ersten Mal geflogen, auch zu den Australian Open Juniors. Da habe ich sie betreut bei den ITF Juniors Turnieren. Da habe ich auch die Andrea Petkovic, die war auch dabei, die haben wir zusammen betreut. Und das war natürlich super. Und dann auch, was auch ganz lustig war, die Geschichte aus New York. Das war, glaube ich, auch 2004. Da war sie. Genau, da stand sie so um die 230, 240 in der Weltrangliste und sie war ganz knapp draußen aus der Quali. Und wir hatten, glaube ich, 25er gespielt, ich weiß nicht wo, vielleicht in Tschechien oder Polen. Und dann war halt die große Frage, okay, fliegen wir nach New York und versuchen wir in die Quali reinzukommen? Weil sie war 5, 6 draußen aus der Quali. Da sind wir hingeflogen und dann war sie eine draußen aus der Quali, es war 2004. Und dann waren wir halt, und ich glaube, die Starttage für die erste Runde waren jeweils 3 Tage und an jedem Tag mussten wir halt dann von morgens um 9 bis abends um 20 Uhr bis zum letzten Spiel auf der Anlage sein und hoffen, dass irgendeine Spielerin verletzungsbedingt nicht kommt oder nicht antritt. Und leider hat da keinen abgesagt, das heißt, wir waren 3 Tage da, konnten nicht spielen. Und sie hätte dann halt dieses Junior-Tournament US Open spielen können, aber dann hätten wir halt warten müssen, ich glaube 10 Tage in New York, haben wir auch nicht gemacht. Und ist dann nicht reingekommen. Das heißt, sie konnte nicht an US Open teilnehmen 2004 und dann halt 2016, 12 Jahre später, gewinnt sie das ganze Ding. Das ist natürlich toll zu sehen, was sie da einfach für eine Entwicklung durchgemacht hat und auch dann gut zu sehen, auch mit der Vorgeschichte, mit diesem, okay, ich komme nicht in die Quali rein und 10 Jahre später, 12 Jahre später, zack, gewinne ich das Ding. Das war natürlich eine tolle Entwicklung.
Wahnsinn, Geschichte. Sind da Tränen geflossen? Oder ich meine, also ich stelle mir das vor, als Sportler, das muss ja wahnsinnig bitter sein, dann wegen einem Platz da nicht reinzukommen.
Ja, das war halt wirklich bitter, weil es ist ja oft so. Und dann nachher, die Spielerinnen aus dem Hauptfeld zum Beispiel, die sagen natürlich dann nicht an der Quali ab, die sagen ja später ab. Ja? Das heißt, ja. sie wäre eigentlich reingekommen, weil ich glaube, 3 oder 4 haben abgesagt, aber wir haben halt erst abgesagt, nachdem die erste Runde gespielt war. Das heißt, sie ist nicht reingekommen und das war natürlich schon traurig. In dem Moment, weil sie wollte unbedingt spielen, das wäre ihre erste US Open gewesen und das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Und wir haben halt auch lange überlegt, ob wir jetzt lieber sagen, okay, wir bleiben in Europa und spielen 25er oder nein, wir fliegen nach Amerika und versuchen das mal jetzt, ja. Und haben uns dafür entschieden, das große Turnier zu spielen und sind dann nicht reingekommen leider. Und das war schon eine heiße Geschichte auf jeden Fall. Und natürlich war sie sehr traurig und wir auch als Team, dass das nicht geklappt hat. Und ja, und was du gefragt hast, genau, also wie gesagt, die guten Sachen auf jeden Fall, für mich als Trainer halt dabei zu sein und zu sehen, wie Angie halt jetzt sich so entwickelt, auch als Topspielerin, das waren auf jeden Fall so die Top-Seiten für mich auch schon 2004 bis 2006, ich weiß gar nicht, wie lange wir da gemacht haben, aber bestimmt 200 Jahre haben wir gearbeitet, bis ihre Schulter halt kaputt war, leider. Und dann haben wir halt Pause gemacht.
Seid ihr in diesen 2, 3 Jahren öfter auch mal aneinander gerasselt oder hattet ihr echt ein homogenes Verhältnis? Also ich stelle mir das so vor, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, ist ja nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, schon, es ist natürlich schon so, wie als Trainer, ja, wir müssen auch was aushalten, sage ich mal. Und auch die Spielerin muss sich auch von uns natürlich viel anhören. Das heißt, natürlich wird es da auch mal, gibt es da auch mal schlechte Stimmung zwischendurch. Ja, das glaube ich, das ist bei jeder Beziehung so. Und das war auch bei uns so. Ja, wir hatten aber zu 90% eine gute Zeit miteinander, aber es gab natürlich auch mal Zeiten, wo das nicht so war und wo man sich dann auch nicht so gut verstanden hat. Aber ich sag mal so, die positiven Sachen, wenn man jetzt zurückdenkt an die Zeit, überwiegen auf jeden Fall.
Wir spulen mal vor in das Jahr 2011. Okay. Aus dem Jahr 2011 ist ja überliefert, da gibt es mehrere Geschichten, Versionen, also es stimmt ja auch, aber dass Angie nach ihrem Schulterproblem, als sie dann wieder gespielt hat, nicht so eine gute Phase hatte und auch mit sich gehadert hat. Und dann soll es so gewesen sein, dass Andrea Petkovic sie ja für ein paar Wochen nach Offenbach an die Akademie geholt hat vor den US Open 2011 und dort ein bisschen trainiert hat und daraufhin sie so einen Lauf hatte bei den US Open. Ich habe in meiner Vorbereitung nicht so viel gefunden, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal eine offene Fragestellung. In dem Jahr 2011, was hast du für eine Rolle mit Angie gespielt? Wart ihr damals als Spielertrainerin zusammen oder nicht? Wie war das damals?
Nee, ich glaube, wir haben auch in dem Jahr 2011 auch trainiert und da hatte sie auch schwer zu kämpfen, auch nicht so gut gespielt und nicht so erfolgreich gespielt und auch nicht so motiviert, wie gesagt. Und dann kam halt die Idee von der Andrea auch und das mal zu versuchen. Und da habe ich auch gesagt, für mich als Trainer ist natürlich auch wichtig, dass man nicht so sagt, man muss sich den Stempel raufdrücken, sondern man muss offen sein auch für andere Sachen. Ja. Und dann wird okay, wir machen dort einfach, sie geht mal für ich glaube, es waren 2 oder 3 Wochen, bin ich auch nicht sicher, ist sie nach Offenbach gegangen zu dem Alex Waske und zu Benny, Ibrahim Zadeh. Und und die haben da wirklich hart trainiert und super trainiert. Und dann auch, glaube ich, das war direkt vor den US Open. Und haben dann auch den Trip gemacht zu den US Open zusammen mit der Academy. Und das war natürlich ein super Erfolg. Und das war natürlich auch super für mich zu sehen. Ja, für mich ist halt wichtiger, dass die Spielerin Erfolg hat. Und und das war toll, dass sie dann so einen Lauf gehabt hat bei den US Open, im Halbfinale war. Und ja, das war natürlich stark.
Das heißt aber, du warst dann auch in dieser Phase nicht präsent, nicht dabei. Ist das richtig?
Nee, ich war nicht mit in Amerika. Ich war immer noch so ein bisschen, ich hatte ja vorher natürlich auch Kontakt mit Benny und Alex, glaube ich, dass man sich mal abspricht im Training und so weiter. Aber letztendlich haben die das natürlich dann alleine gemacht, auch den US-Trip. Da haben wir gesagt, okay, Torben, mach sozusagen erstmal Pause sozusagen und wir übernehmen sie sozusagen erstmal. Und das war dann so der Deal. Und danach war auch dann die Frage, wie es weitergeht. Und dann haben wir aber relativ, glaube ich, 2012 hat sie auch dazu entschieden, dass wir dann wieder losziehen. Ich glaube auch nach Australien, bin ich mir gar nicht sicher, aber da habe ich auch Australien gemacht, glaube ich, 2012.
Wenn man viele Jahre später dann zusammen so Riesenerfolge feiert, kann man die Frage jetzt mit gutem Gewissen einfacher stellen. Du hast ja gesagt, dass dir das Wohl der Spielerin immer am wichtigsten war. Aber fragt man sich dann, als Trainer nicht auch oder als Mensch so, Mist, ey, jetzt ist sie 2 Wochen da und dann auf einmal explodiert sie so. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder waren das nicht die Gedanken damals?
Na, natürlich hinterfragt man sich auch. Das ist ganz klar, dass man dann, wenn man zu Hause sitzt, sagt man auch, hey, natürlich wäre man gerne dabei gewesen. Das wäre gelogen, wenn man sagt, ich wäre nicht gerne dabei gewesen. Aber letztendlich ist es trotzdem, ist natürlich toll zu sehen, dass sie so erfolgreich gespielt hat. Ja? Und natürlich hinterfragt man sich dann auch, was kann man besser machen? Das frage ich mich aber auch generell immer. Ja, auch wenn sie gut spielt oder schlecht spielt, dann frage ich mich trotzdem am Ende des Abends, okay, was kann ich in der nächsten Woche im Training besser machen? Was kann ich eventuell noch verbessern? Wie kann ich meine Athletin noch ein bisschen besser machen? Ja, da versucht man schon viel zu finden und versucht man schon Anreize zu finden, dass die Athletin auch weiter halt mit Motivation dabei ist. Ja. Und ich habe immer eigentlich versucht, so zu denken, immer versucht, positiv zu denken und sagen, okay, komm. Und wenn natürlich so gespielt, auch mit der Academy, das war trotzdem natürlich eine super, super Zeit, ja, und super, super für Angie.
Ihr habt euch ja dann als Team etabliert, als Top-Spielerin, als Top-Ten-Spielerin, ohne den ganz großen, herausragenden Erfolg, der über der Tennisszene hinaus in Deutschland aufgefallen wäre, aber trotzdem ja als beste deutsche Spielerin zum ersten Mal seit Langem. Dann ist es zu einer Auszeit gekommen. Kannst du mal jetzt sagen, was damals genau los war?
Genau, es war auch so, dass dann eigentlich direkt nach den US Open, das heißt, das Jahr 2012 haben wir wieder angefangen. Das heißt, dann hatte ich eine kurze Pause und 2012 war auch eigentlich, auch wenn das jetzt, wie du sagst, es war nicht so in der Presse wie 2016, auch nicht so erfolgreich, aber es war auch ein Jahr, wo sie sehr, sehr viel gewonnen hat. Ja, da war sie war Halbfinale Wimbledon gegen die Radwanska, hat sie da gespielt. Sie hat in Cincinnati jetzt das erste Mal Serena geschlagen, war dort im Finale gegen Lina. Das heißt, sie hat das Jahr wirklich super gespielt. Auch und da eigentlich das Jahr, eigentlich das verrückteste Turnier war wirklich in Indian Wells. Ja, da hatte sie gegen die Sloane Stephens in der ersten Runde, hat sie 2-6, 1-5, 15-40, weiß ich noch, zwei Matchbälle hinten, das hat sie noch gewonnen. Dann hatte sie nächste Runde Walkover, dann hat sie gegen die McHale 4 Matchbälle abgewehrt, auch noch gewonnen. Und dann gegen Lina, und dann hat auch noch gewonnen, und dann hat sie, glaube ich, im Halbfinale verloren. Das heißt, das war auch ein unglaubliches Turnier, was ich auch nie vergessen werde. Indian Wells, ich glaube, das war 2012, wo sie dann wirklich 2 Matches in Folge jeweils mindestens 3 Matchbälle abwehrt und noch gewinnt. Das war ein unglaubliches Turnier, muss ich sagen. Und das war 2012, wo sie auch schon sehr stark war. Ja, und dann ist das halt immer so nach einem so guten Jahr. 2013 war dann halt schwierig für sie. Ja, das heißt, konnte sie es nicht so abrufen wie 2012 und wollte natürlich mehr und es hat nicht so funktioniert. Und dann natürlich als Athletin fragt sich schon, okay, was kann ich ändern? Und dann ist natürlich auch der Trainer irgendwo dann auch im Gespräch, sage ich mal. Und deswegen haben wir uns dann Ende, glaube ich, 2013, meine ich, haben wir dann gesagt, okay, wir machen mal eine Pause. Haben beide gemerkt, okay, es wäre vielleicht gut für die Entwicklung für Angie, dass sie was Neues bekommt und eine neue Stimme hört einfach mal. Und haben wir uns einfach auch gesagt, okay, wir machen mal eine kleine Auszeit. Und dann hat Benny wieder mit ihr trainiert halt. Ich glaube, 1,5 Jahre dann. Ich glaube Ende 2013 und 2014 komplett, meine ich.
Ja, genau. Habe ich mir auch so notiert.
Ja, ja.
Wie geht man als Trainer, aber auch als Mensch mit sowas um, wenn man gute Erfolge hat, auch das Gefühl hat, dass man die Spielerin voranbringt und dann läuft etwas nicht? Also denkt man dann, Mensch, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder hast du es auch reflektiert, dass du damals was falsch gemacht hast oder hättest was besser machen können? Mit diesen Jahren jetzt Abstand, was sagst du zu der damaligen Zeit?
Nee, aber auf jeden Fall. Natürlich stellt man sich als Trainer definitiv auch in Frage, auch wenn es schlecht läuft. Ja. Gerade wenn es schlecht läuft, denkt man sich auch, okay, wir müssen jetzt ein bisschen was arbeiten. Entweder müssen wir ein bisschen härter arbeiten, ein bisschen mehr in der Conny arbeiten oder ich muss sie meine Spielerin vielleicht etwas anders ansprechen, ja, auf andere Art und Weise und versuchen, noch ein bisschen ein paar Prozente mehr rauszubekommen. Da fragt man sich schon natürlich täglich, was man besser machen kann. Aber letztendlich, ob es jetzt bei den Erfolgen oder auch bei Nichterfolgen ist, letztendlich muss die Spielerin halt auf dem Platz auch es abrufen können und auch abrufen und auch halt das Spiel muss sie selber spielen und selber auch gewinnen. Das heißt, genauso wie wenn es gut läuft, ja, ist sie letztendlich die Gewinnerin und ich als Trainer freue mich auch und natürlich bin ich dann mehr in der Präsenz. Aber genauso wenn es schlecht läuft, ja, ist es auch so, dass man dann als Trainer sie natürlich auch hinterfragt, aber letztendlich am Ende des Tages muss die Spielerin auf dem Platz selbst das Ding holen, ja, und auch die Lorbeeren einsammeln, sage ich mal.
Im Tennis ist es ja so, dass die Trainer nicht so viel Aufmerksamkeit haben wie zum Beispiel im Fußball. Wenn eine Mannschaft gut spielt und einen gepflegten Fußball spielt, dass das dann eher dem Trainer zugeschrieben wird. Und wenn die Mannschaft nicht gut spielt oder es im Team nicht stimmt, dass dann ganz schnell auch der Trainer am Pranger steht. Auf diese Zeit damals bezogen, hat vielleicht auch Angelique Kerber Fehler gemacht oder etwas nicht komplett abgerufen? Oder kann man das so nicht sagen?
Nein, natürlich hat sie, ich denke mal so, dass man sie natürlich auch Fehler gemacht. Sie hat auch vor und rückern Fehler gemacht, so kann man sagen. Ja, sie hat auch natürlich auch ein paar Fehler gemacht. Aber letztendlich, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Tennis ist natürlich auch so, es ist natürlich auch eine sehr schmale Linie, sage ich mal. Ja, ein sehr schmaler Grad, weil es ist wirklich so, dass auch die anderen Spielerinnen sind alles Top-Athletinnen und Top-Spielerinnen. Ja, und zum Beispiel auch das Jahr, wo es schlecht lief, da hat sie zum Beispiel 2017, wir hatten ja 2016, das ist ein super Jahr, kommen wir vielleicht noch später zu, und 2017, da war es auch schwierig und da hat sie halt ein Match Wimbledon gegen die Garbine Muguruza, ich glaube, Achtelfinale war es, was sie dann ganz knapp 6-4 verliert im dritten und daraufhin gewinnt Garbine Wimbledon, wo ich glaube, wenn das Angie gewinnt, ja, dann gewinnt sie, kann sie auch, hat sie auch die Chance, Wimbledon zu gewinnen und dann ist das Jahr wieder gut. Das heißt, es ist halt so ein schmaler Grad, wo du als Spielerin sagst, okay, es war ein gutes und ein schlechtes Jahr, ja, dass man da wirklich abwägen muss und auch sehen muss, die anderen sind auch ganz gut, die anderen Spielerinnen und man muss einfach jeden Tag versuchen, voll Power zu gehen und muss einfach im Turnier einfach versuchen, immer sein Bestes abzurufen und einfach Vollgas zu geben. Ja, man kann da nicht, man kann nur nicht zurückhalten. Ja? Man muss einfach immer Gas geben.
Gutes Schlusswort für diese Sequenz. Wir spulen vor zu den Australian Open 2016 zu einem Superereignis mit allerdings nervenstarken Start, weil wir spulen vor bis erste Runde Matchball gegen Angelique Kerber.
Der ist noch sehr präsent. Der ist noch sehr präsent, muss ich sagen. Da weiß ich ganz genau.
Das glaube ich sofort. Das wäre auch komisch, wenn du das nicht mehr wissen würdest. Ganz krass gefragt, du sitzt auf der Tribüne, sie hat erste Runde, viele Ambitionen und sie hat Matchball gegen sich und du denkst, was in dem Moment?
Ja, das Spiel, muss man sagen, das Spiel war auch generell, da hat irgendwie nicht gut gespielt. Ja, sie hat wirklich das ganze Match verhalten gespielt, kurz gespielt, ängstlich gespielt und war nicht gut drauf. Und dann war natürlich war es im Tiebreak, im dritten Satz, 5-6, Angie hat Aufschlag. Natürlich geht der Aufschlag mit Slice nach außen, ja, auf die Vorhand, aber auch Lefty, die Misaki Doi, auf die Vorhand. Und dann kommt der Winner down the line von Angie. Das ist natürlich ein super wichtiger Punkt und einfach unglaublich. Aber da habe ich auch schon gedacht, das ganze Match, oh Mann, wieso kann Angie jetzt nicht ihre Leistung abrufen, weil da war sie nicht gut drauf. Und was dann natürlich aus so einer toughen ersten Runde werden kann, ja, hat man dann in den nächsten zwei Wochen gesehen, ja, dass sie dann wirklich so einen super Lauf bekommt und dann ihren ersten Grand Slam gewinnt. Das war natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ja. Und,
war denn die Vorbereitung auf das Turnier gut? Also war das total unerwartet, dass sie in der ersten Runde nicht so gut gespielt hat, weil davor lief eigentlich alles super, oder war auch die Vorbereitung etwas holprig?
Also eigentlich hatten wir die Vorbereitung jetzt, die Preseason war super. Wir waren in Polen bei ihr zu Hause in der Academy und haben wirklich sehr gut trainiert, hatten einen super Konditionstrainer dabei und das war wirklich eine super Zeit. Dann hatten wir gespielt Brisbane und Sydney und ich glaube, Brisbane hat sie auch ordentlich gespielt. Ich weiß nicht, war sie Halbfinale oder Finale, bin ich mir nicht ganz sicher gerade, aber da hat sie auch ordentlich gespielt. Ja, bloß dann, es ist mal so, dass man einfach so einen Tag hat, wo es halt nicht so läuft, ja, wo die Bälle keine Länge haben. Ich glaube, das kennen wir Tennisspieler, ja, wo einfach mal so ein Tag ist, wo die Bälle keine Länge haben. Und das haben auch die Top-Athleten, haben das auch, ja, weil sie einfach sagen, okay, wir haben halt keine Länge und da muss man sich einfach dann, und das ist auch das, was Angie ausmacht, ja, dass sie einfach sich dann noch da durchkämpft, ja, und so ein Ding dann noch gewinnt, das war schon eine starke Leistung von ihr, wo sie wirklich nicht gut gespielt hat. Und dann hat sie sich von Runde zu Runde gesteigert und hatte auch da, muss man auch die nächsten Runden eine gute Auslosung. Ich glaube, sie hat nächste Runde gegen die Dulgero gespielt und zwei Runden gewonnen. Dann hatte sie die Madison Brangle, da hat sie auch gewonnen, zwei Runden. Dann Annika Beck, die Deutsche, war sie auch noch in zwei Sätzen gewonnen. Und dann kam natürlich der Kracher das war im Viertelfinale gegen die Vika Azarenka. Ja, da hatte sie vorher auch immer Probleme mit, auch oft halt wichtige Matches verloren. Und da hat sie super gespielt. Ja, da hat sie wirklich ihr bestes Tennis abgerufen können im Viertelfinale und hat sie dann die Vika in zwei Sätzen geschlagen. Und dann mussten wir halt, da war sie Halbfinale und da mussten wir, oh, hier ist jetzt einiges möglich. Ja, hier ist schon einiges möglich jetzt. Und ja, dann auch vor allem hat sie Halbfinale gegen die Johanna Konta, wo man auch denkt, okay, Halbfinale Johanna Konta, das ist eine super Chance. Ja, das müssen wir auch ziehen.
Und bei allem Respekt vor Johanna, ja, kommt natürlich.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, super Spielerin. Die ist auch immer noch dabei, immer noch super Spielerin. Ja, auch sehr unangenehm. Aber trotzdem, wenn du Halbfinale bist, das Rain Open, dann denkst du auch, okay, das ist jetzt nicht eine Williams und das ist nicht eine Kvitova oder Pliskova. Ja, das ist wirklich jetzt Johanna Konta, eine super Spielerin. Aber denkst du auch, okay, das ist jetzt eine super Chance und das hat endlich auch genommen. Und da hat sie auch wirklich, da war sie auch so fokussiert, auch in zwei Sätzen gewonnen. Das war natürlich super, super stark von ihr. Ja, also auch gerade nach der ersten Runde sich so dann innerhalb eines Turniers so super zu entwickeln. Ja, da kriege ich immer noch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Gänsehaut. Und das war wirklich eine super Zeit. Ja, und das war wirklich geil.
Ich würde gern von dir wissen, wie die Vorbereitung auf das Finale abgelaufen ist gegen Serena Williams aus Trainersicht.
Ja, das war auch in den Katakomben. Das war auch lustig. Da habe ich den Boris getroffen. Ich glaube, zu der Zeit war Boris Trainer von Novak ja auch. Und,
Wimbledon haben sich erst getrennt.
Genau. Und da habe ich auch den Boris getroffen. Er sagte auch zu uns, zu mir und auch zu Angel auch dabei. Und nach dem Halbfinale sagt auch, okay, Glückwunsch, aber ist noch lange nicht zu Ende. Konzentriert euch und macht weiter. Ja, und das war natürlich ein super Ansporn für uns auch, so ein bisschen vom Boris was zu hören. Und dann haben wir uns natürlich darauf gut vorbereitet. Also wir haben als Trainer versuchst du, es ist so ein bisschen meine Art, versuchst du, egal ob es jetzt erste Runde ist oder ob es Finale gegen Serena ist, du versuchst so ein bisschen die Rituale einzuhalten. Ja, das heißt, du versuchst jetzt nicht durchzudrehen und das jetzt auch auf einmal, ich mache halt immer Besprechung direkt vorm Spiel. Ja, dann fange ich nicht an, vom Finale das vielleicht am Tag vorher zu machen oder sowas. Ja, sondern versuch das schon gleich zu machen. Das heißt, wir waren am Abend vorher essen wie immer. Wir waren auch relativ kleiner Kreis. Ja, das heißt, ich war dabei und der Physio, der Simon Eden war, glaube ich, dabei, genau. Und das Team von Yonex, da waren auch ein paar dabei. Das heißt, wir haben es so gemacht wie immer. Wir waren essen zusammen als Team, haben uns dann am nächsten Tag eingeschlagen, haben uns dann auch besprochen, okay, was gegen Serena wichtig ist, was die Serena macht, worauf sich Angie einstellen kann und was Angie dagegen machen muss, um erfolgreich zu spielen. Und haben uns dann gesagt, okay, let's go, let's do it, Punkt für Punkt so ungefähr, ja, wie man es kennt, Punkt für Punkt und reingehen und das Beste geben. Ja, heute nochmal die Seele auf den Platz lassen und voll Power rausgehen. Und das hat sie auch dann ja unglaublich gemeistert. Da kann man ja gar nicht, das haben wir alle miterlebt, was das für ein Spiel war in 3 Sätzen, auf und ab. Ja, und dann hat sie halt das Break noch halt, dann hat sie halt, glaube ich, schon ja relativ hoch geführt im 3. Satz, 5-3 geführt, konnte Aufschlag nicht durchbringen. Und musste dann Serena breaken zum 6-4 im 3. Das war ja ein unglaubliches Match. Ja, das war sehr schön.
Wie war es noch vor dem Match? War Angie gleich gut, normal drauf? Oder hast du eine viel größere Anspannung gemerkt? Oder ging das bei ihr sogar?
Nee, also wie gesagt, ich glaube auch, dass Angie so ähnlich wie ich, ja, auch versucht, es halt auch so zu sehen. Das heißt, wir haben alles gleich gemacht und sie versucht auch nach außen hin auch einen sehr gelassenen Eindruck zu machen. Ja, das heißt, sie hat es nicht auf mich gemacht, dass sie jetzt super nervös ist. Natürlich haben wir gesprochen darüber, dass es ein sehr spezielles Match ist, aber letztendlich haben wir gesagt, geh raus und gib alles, was du kannst heute. Mehr kannst du letztendlich auch nicht machen. Ja, das heißt, du musst rausgehen und versuchen, jeden Punkt so tough zu spielen, wie du kannst. Ja, und das, man sieht es auch da ja ganz, ganz klar. Du musst gegen Doi machen in der ersten Runde und gegen Serena musst du es erst recht machen im Finale. Ja? Das heißt, sie musste rausgehen, alles geben und hat es auch gemacht und war auch, glaube ich, sehr fokussiert von Anfang an, auch am Tag vorher schon und hat das eigentlich auch, hat auch gewusst, sie hat auch immer gewusst und wir haben auch als Team gewusst, okay, wir sind gefährlich für Serena. Ja? Wir haben es immer gewusst. Das heißt, das Spiel von Angie, ja, das mag Serena nicht. Es kommen so viele Bälle zurück von Angie. Die Angie gibt keinen Ball verloren und die Serena muss den Punkt 3, 4, 5 Mal machen und das mag sie nicht. Ja, sie will den Punkt mit einem guten Aufschlag und den nächsten Strike will sie den Punkt machen. Ja, und das ist gegen Angie sehr schwierig und das wussten wir. Und auch gerade die Angie war sich bewusst auf ihre Stärken und wusste auch, dass sie ja Serena sehr schwer macht an das Leben und das hat sie auch dann auch gemacht.
Und danach habt ihr beide eure Freischwimmerfähigkeiten gezeigt im Java River.
Das war auch unvergessen. Das war auch, wenn ich wieder da bin in Australien, freue ich mich, wenn ich den Yarra River sehe. Das ist einer der schmutzigsten, ich glaube, es ist eins der schmutzigsten Gewässer auf der ganzen Welt ist. Wusste ich aber erst nachher. Das habe ich jetzt nachher gehört. Aber da sind wir gerne reingesprungen. Vorhin jetzt war direkt am nächsten Tag und natürlich haben wir abends auch richtig gut gefeiert, kann man jetzt ja auch sagen. Haben richtig gut gefeiert. Die Angie hat kaum geschlafen, hat dann super die super Interviews gemacht und war, glaube ich, auch froh, dass sie dann mal eine kleine Erfrischung hatte im Wasser. Das war, glaube ich, notwendig für alle. Und das war schon eine super Zeit.
Für die Leute, die es nicht wissen, ihr habt immer viel gewettet. Und das war einer eurer Inhalte, ne?
Ja, wir haben auch sogar noch eine Wette offen, glaube ich, sogar noch. Was weiß man, glaube ich, auch. Wir haben gesagt, wenn Angie einen Grand Slam gewinnt, machen wir einen Fallschirmsprung. Ja, das haben wir immer noch offen, aber wir haben gesagt, okay, das machen wir noch irgendwann nachher, nach ihrer Karriere, werden wir es irgendwann nochmal auf jeden Fall machen. Habe ich auch noch nie gemacht und ich habe auch mehr Schiss davor, glaube ich, als alle anderen.
Ich werde euch gerne daran erinnern, wenn die Karriere irgendwann mal ausklingt. Das lasse ich mir nicht entgehen. Aber ich glaube, das hätte ich nicht gewettet. Ich habe Höhenangst und bin ganz klar. Wie hat sie denn später im Jahr das verlorene Wimbledon-Finale verkraftet? Oder wie habt ihr das als Team verkraftet? Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, wie gesagt, also Wimbledon-Finale ist schwerer, ist fast, finde ich, leichter zu verkraften, als wenn du French Open in der ersten Runde verlierst, ja, oder zweite Runde verlierst. Das heißt, Wimbledon hat sie auch sehr gut gespielt, sich bis ins Finale, hat im Halbfinale die Venus geschlagen, Viertelfinale die Halep geschlagen, aber da hat sie auch sehr gut gespielt und wusste auch, sie hat gut gespielt und wusste letztendlich auch im Finale, okay, Serena hat so unglaublich aufgeschlagen, ja, wir konnten sie, oder die Angie konnte sie nicht breaken, ja, sie hatte keinen Breakball gehabt, und Serena war einfach zu gut an dem Tag mit ihrem Aufschlag. Ja, also ich glaube, wenn Angie da ein, zwei Chancen kriegt und vielleicht auch am Anfang des Satzes, wenn die Serena ein bisschen wackelt und ein bisschen nachdenkt beim Aufschlag, dann hätte sie auch das Ding gewonnen. Ja, weil gerade auf Rasen ist mit Angies bester Belag, da ist sie so gefährlich. Ich glaube auch, das war eine gute Chance. Ja, aber letztendlich, natürlich ist man traurig, dass man das nicht gewonnen hat, aber auch so ein zweiter Platz ist nach ein paar Tagen, ja, dann weiß man auch, wie toll ein zweiter Platz ist, Wimbledon. Ja.
Du hast ja vorhin schon eine Anekdote von den US Open erzählt, aus dem Finale mit den taktischen Anweisungen. Mich würde mal interessieren, eine Spielerin, die einen Grand Slam gewonnen hat, ein Wimbledon-Finale gespielt hat, die hatte dann eine völlig andere Wahrnehmung, beziehungsweise von außen ist eine völlig andere Wahrnehmung auf die Spielerin und auf das Team. Wie hast du das damals vor den US Open erlebt, dass ihr jetzt als absolutes Top-Team und dass Angelique als absolute Weltklasse-Spielerin und Titelaspirantin gesehen wird bei jedem Grand Slam? Das ist ja eine völlig neue Situation.
Ja, die US Open waren auch natürlich sehr speziell. Also die Angie war zum ersten Mal Nummer 2 gesetzt, ja, beim Turnier, erste Mal 2 gesetzt. Und auch immer halt schon in New York auch immer gut gespielt. Ja, auch schon mal 2011, wo sie Halbfinale war. Das heißt, sie wusste, sie kann dort bei den US Open gut spielen. Aber man hat auch schon gemerkt, ja, auch ich als Trainer habe schon gemerkt, okay, man ist mehr im Fokus, es ist auch ein bisschen mehr Druck da, auch die Angie will das alles ein bisschen perfekter haben, alles, sage ich mal so, ja, das hat man schon gemerkt, ein bisschen, dass das schon anders war als sonst bei den US Open, ja, besonders nach dem Australian Open Sieg und Wimbledon Finale, da gehst du natürlich da schon hin, 2016 als Mitfavorit, ja, und aber das hat sie natürlich auch dort, hat sie natürlich super, super gespielt, hat dort, ja, ich glaube, sie hatte die ersten Runden ganz gut. Sie hatte die erste Runde die Polona Herzog, die dort auch ein bisschen verletzt war, wo sie, glaube ich, 6-0, 1-0 an Aufgabe hatte. Hat dann zweite Runde gespielt gegen die Lucic Baroni. Toughes Match, aber gewonnen. Dann gegen die junge Sissi Bellis gewonnen. Also das war schon eine relativ gute Auslosung auch, ja, bis dahin. Wobei dann war natürlich sehr, was natürlich nochmal so ein extra Quäntchen war, war das Spiel, das Halbfinale. Ja, das war nämlich so, dass wir das zweite Halbfinale einem Tag waren. Das erste Halbfinale war die Pliskova Carolina gegen die Serena Williams. Und das war für uns von vornherein klar, okay, wenn die Carolina gewinnt gegen Serena, das bedeutet, Angie ist definitiv Nummer 1, egal wie sie das Halbfinale spielt. Und das war natürlich, direkt vor dem Match ein bisschen heikel, weil dann hat nämlich die Serena verloren und Angie musste sich warm machen und wusste natürlich, oha, ich bin jetzt die Nummer 1. Ja, das natürlich auch für jeden Tennisspieler ein Meilenstein ist. Ja, auch wenn man sagt, man guckt nicht auf die Zahl, ja, und dann man guckt schon auf die Zahl. Man weiß, man ist die Nummer 1 und das ist, glaube ich, für jedes kleine Kind, wenn das irgendwie die Ziele aufschreibt, habe ich ganz viele früher gehabt, auch hier im Verein zu Hohe dann Mahne, wenn die Ziele aufstehen, ich will Nummer 1 in der Welt sein. Ja, das kennen wir alle. Und das hat Angie dann erreicht gehabt, nicht mal durch selber spielen, sondern dadurch, dass halt die Carolina die Serena geschlagen hat. Und das war dann direkt vom Match war es Nummer 1. Und das ist natürlich auch wieder stark von Angie, dass sie das so ausblenden konnte. Und dann musste sie nämlich rausgehen und gegen eine ihrer besten Freundinnen, gegen die Caroline Wozniacki, hat sie gespielt. Was auch nie ein leichtes Match ist, weil da musst du den Punkt selber 3-4 Mal machen, weil auch jeder Ball zurückkommt. Das hat sie aber auch, da hat sie auch sehr stark gespielt und in 2 Sätzen gewonnen. Das war nochmal so extra brisant bei dem Halbfinale bei den US Open in New York 2016.
Sehr interessante Einblicke. Was von dem Jahr 2016 neben den ganzen Erfolgen übrig bleibt, ist auch die Tatsache, dass Angelique Kerber gesehen worden ist als Spielerin, die offensiver agiert hat. Viele Bälle hat sie ja schon immer zurückgebracht, aber in dem Jahr auch für ihre Verhältnisse zumindest viel offensiver gespielt hat und zum Punkt gekommen ist. Kannst du das an einem, zwei Punkten festmachen, wie ihr das gepackt habt in diesem Jahr 2016? Diese letzten 3-4%, um diese Erfolge dann zu feiern.
Genau, wie du auch schon sagst, das sind wirklich dann nur so ein paar Prozentpunkte, an die du arbeiten musst. Und bei Angie war es immer wichtig, halt, dass sie wirklich versucht, selbst was zu machen. Ja, sie hat super Defensivkräfte und es ist super stark defensiv, aber vor allem noch besser ist sie, wenn sie halt dann aus der Defensive kommt und diesen Konter einsetzt und dann halt richtig zuschlägt. Ja, und das hat sie wirklich, und bei Angie ist es auch so, sie kriegt diese Matchhärte, kriegt sie halt auch durch viele Matches. Und das war natürlich so super, dass sie gerade in diesem Jahr 2016 das Jahr so stark begonnen hat. Das heißt, wenn sie viele Matches hat, dann ist sie einfach auch tougher und zäher und dann spielt sie es auch gut. Und sie hat auch gemerkt, okay, jetzt ist gut, wenn ich halt Zeit habe, ich muss auf die Bälle zugehen und ich muss ein bisschen aggressiver sein, das hat sie schnell auch selbst gemerkt, was das bringt. Und natürlich kann man als Trainer gut argumentieren, wenn das Jahr so gut anfängt mit dem Sieg der Australian Open, guck mal, wie du da gespielt hast. Du bist auf die Bälle raufgegangen, ja, du hast geschlagen die Bälle und du hast die Australian Open gewonnen. Und das kann man natürlich als Trainer ganz gut argumentieren. Und das hat sie dann auch das ganze Jahr, wo sie halt dann so super gespielt hat, auch weitergemacht und auch toll umgesetzt.
An die US Open 2016 erinnere ich mich auch noch. Das ist für mich ein besonderes Turnier gewesen, weil es das erste Tennisturnier überhaupt gewesen ist, was ich als junger Journalist covern durfte. Und dann gleich mit einem deutschen Grand Slam-Sieger, damals noch nicht vor Ort, aber für Spox.com, auch eine Live-Analyse von dem US Open-Finale geschrieben. Das war dann auch für mich vielleicht später mal, wenn ich irgendwann mal aufhöre, mein allererstes Turnier mit so einem Riesenerfolg aus deutscher Sicht. Eine besondere Verantwortung auch als Schreiber gewesen. Was ein bisschen ironisch ist, auf jeden Fall das, was ich dir jetzt positiv ausgelegt habe, mit dem, dass sie es geschafft hat, dass sie diese 3-4% offensiver ist. Das, was euch da positiv ausgelegt worden ist und die auch als Trainer positiv angerechnet worden ist, das wurde dann in dem verflixten Jahr 2017 ganz schnell wieder dir auch negativ ausgelegt, dass du es nicht schaffst, diese 3-4% aus Angelique rauszukitzeln. Es wurde oft gesagt, dass sie wieder in ihre älteren Muster verfällt, zu passiv ist. Mhm. Der Spiegel
da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Das sind wirklich diese paar Prozente, die dann 2017 gefehlt haben. Natürlich war die Erwartung viel höher. Ja? Das heißt, man hat viel mehr von ihr erwartet als Nummer 1 der Welt. Und sie war so mehr die Gejagte sozusagen und hat dann sich so ein bisschen zurückgezogen und war nicht mehr so offensiv wie vorher. Und dann hat sie auch nicht mehr so viel gewonnen. Aber ich glaube, das gehört auch zum Sport dazu, ja, dass man wirklich, natürlich will man immer so ein Jahr wie 2016 haben, aber das funktioniert leider nicht immer. Aber das gehört zum Sport dazu, dass man halt einfach so Phasen durchlebt. Okay, man ist mal sehr erfolgreich, hat super viel Selbstvertrauen. Und gewinnt aber die ganzen Matches. Und dann kommt man in eine Phase, wo du sagst, okay, bei 30 beide gehe ich nicht entgegen. Auf einmal, zack, ist es 30-40 und das Break ist da. Ja, das heißt, man hat einfach so Phasen, wo man auch dann nicht so gut drauf ist. Ja. Und das versucht man natürlich dann als Trainer, hofft man dann mehr auf die Phasen, wo es dann gut läuft.
Die Stimmen wurden dann mit Laufe des Jahres 2017 lauter, auch die medialen Spitzen nenne ich sie jetzt einfach mal, ob sich Angelique Kerber nicht einen prominenteren Trainer suchen sollte oder jemanden, der selbst als Spieler größere Erfolge gefeiert hat auf Grand Slam-Ebene, um ihr das ein bisschen so zu vermitteln. Tat dir das damals weh? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, wie gesagt, natürlich hört man das nicht super gerne als aktueller Trainer, aber letztendlich war ich da ja auch schon etwas länger im Geschäft und war auch schon durch das gute Jahr so gestanden und hatte auch selber so viel Selbstvertrauen, dass mir klar war, okay, so ist das im Sport. Ja? Vor allen Dingen, ich komme aus Hamburg und du weißt, beim HSV ist auch so, dass der Trainer sehr oft wechselt. Das ist ja sehr oft wechselt. Nein, aber auf jeden Fall ist es so, dass man als Tennistrainer auch wirklich dann auch weiß, okay, natürlich steht nicht nur die Spielerin, die es auf den Platz zu bringen, die steht auch sehr in der Kritik, auch die Angie war sehr in der Kritik. Und natürlich stehe ich dann auch mit als Trainer auch in der Kritik. Und das war mir bewusst. Und ich bin auch so realistisch davor, dass ich sage, okay, natürlich dann diese Stimme höre ich. Und ich versuche sie dann einfach umzumünzen in meine Motivation, es einfach noch besser zu machen. Ich habe versucht, natürlich, wir haben ja viel versucht. Wir haben auch den Benny dazugenommen, Ibrahim Saleh wieder. Haben sie dann zu zweit trainiert in Amerika 2017 und haben wirklich auch viel versucht. Und ich war auch offen für sowas. Ja, und und das hat leider nicht so funktioniert und deswegen hat man sich am Ende des Jahres dann auch getrennt. Aber trotzdem habe ich so die Stimmen gehört natürlich, aber versucht das wirklich einfach so umzumünzen in Energie für mich, dass ich sage, okay, ich versuche es noch besser zu machen und ich versuche einfach gegen die Stimmen anzuarbeiten und versuche es gut zu machen mit Angel und habe dann jeden Tag schon versucht, das Beste aus ihr herauszuholen.
Kannst du die Öffentlichkeit mal, so gut das möglich ist, einen Einblick geben, wie man sich trennt nach so einer langen und so erfolgreichen Zusammenarbeit? Also habt ihr dann ein Vier-Augen-Gespräch geführt und es war sehr emotional oder habt ihr das nur ganz kurz gemacht, um beiden das so leicht wie möglich zu machen? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Also natürlich ist es so, dass man auch als Trainer natürlich auch 2017 schon merkt, okay, es kriselt ein bisschen. Ja, das heißt, man merkt es so im Zwischenmenschlichen und auch auf dem Platz merkt man es so, okay, die Ansprache ist nicht mehr so richtig da und es ist das Klima ist nicht mehr so richtig freundlich und nicht mehr so richtig positiv. Mhm. Das merkt man schon. Das heißt, und dann, es kam ja nicht so aus dem heiteren Himmel, dass Angie sagt dann, okay, jetzt ist jetzt vorbei, sondern hat sich wirklich so entwickelt. Und das wussten wir auch beide. Und wir haben trotzdem haben das natürlich die zwei erwachsene Leute gut haben es beendet. Ja, das heißt, wir haben uns, ich weiß nicht mehr so genau, weiß nicht einmal, wie es war. Ja, wir haben miteinander gesprochen, haben uns getroffen, gesagt, okay, vielleicht macht es wirklich Sinn, wie auch schon, das haben wir ja schon mal gemacht, die Trennung. Ja, wir hatten ja 2013 war es, wo wir uns getrennt haben, haben einfach gesagt, hey, ich glaube, wir bleiben weiter Freunde sozusagen, ja, aber es klappt nicht mehr so auf dem Platz und ich glaube, ich brauche eine neue Stimme und ich war auch so, okay, ich glaube, ich brauche auch noch was Neues, eventuell. Lass uns mal versuchen, wie das klappt, wenn wir uns einfach mal trennen sozusagen, ja, und wir haben immer noch guten Kontakt und das ist auch so weiter geblieben, ja, das ist ja nicht so, dass man ist ja nicht aus der Welt, ja, wir sind ja beide, wir haben ja viel durchlebt und wir jetzt durch meinen neuen Job mit Donna ist es auch so, dass ich sie immer noch häufig sehe und es immer nett mit ihr ist, wenn ich sie sehe und also wir haben
ihr habt auch ganz schnell wieder gegeneinander gespielt.
Ja, also, stimmt. Das
mit,
war auch
mit deiner neuen Spielerin,
du nicht. Erstes, das war bitter auch, ja. Mein erstes Grand Slam-Turnier mit meiner neuen Spielerin. Natürlich spielen wir zweite Runde gegen Angelique Kerber. Und das war auch noch am Geburtstag von Angie am 18. Januar. Ja, das war unglaublich, ja. Das war natürlich, wie das immer so ist. Und natürlich ist das ist natürlich auch gerade am Anfang, nach so einem Erfolg mit Angie, das muss man auch sagen, natürlich ist es ein komisches Gefühl. Da sitzt du dann in der Box und musst aufpassen, dass du auch den richtigen Namen rufst und nicht dich freust, wenn Angie einen Four-Winner down the line schießt und nicht hochspringst, ja, sondern musst dich schon sehr konzentrieren, dass du da einen richtig anfeuerst. Nein, aber genau, aber das war natürlich, da hatte Donna auch wenig Chancen in dem Jahr. Und ja, aber so ist das.
Torben, schon mal vielen Dank für deine Einsichten auch und für die ehrlichen Antworten. Sehr cool für unsere Hörer, für meine Hörerinnen und Hörer, dass auch mal auch die negativen Phasen nochmal so beleuchtet bekommen zu haben. Und damit kommen wir auch fließend zum letzten größeren Punkt, zu deiner Zeit mit Donna Vekić, die ja noch immer erfolgreich anhält. Und wir starten das mal mit einer Hörerfrage, die über Instagram reingekommen ist. Mhm. Die passt an diesen Punkt sehr gut. Und zwar der User Istibert möchte wissen, was ist denn der größte Unterschied als Trainer zwischen einer jungen Spielerin mit viel Potenzial zu trainieren und einer Spielerin, die bereits Weltklasseformat hat und ganz vorne mitmischt? Was ist der größte Unterschied aus Trainersicht?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall, ich glaube, gute Frage erstmal vom Instagram-User. Ich finde natürlich muss man sich als Trainer auf jede Spielerin neu einstellen. Ja, das heißt, eine Donna Vekić ist schon anders als eine Angie Kerber. Und ich glaube auch, das ist halt nachher die Kunst eines guten Trainers, dass man sich auf die Spielerin richtig einstellt. Bei mir war es natürlich so, ich habe Angie schon als junge Spielerin gehabt und auch so mitgeformt. Und natürlich aber braucht eine Angie Kerber, die jetzt schon lange dabei ist, braucht eine etwas andere Ansprache als in Donna Vekić, die jetzt gerade erst hochkommt. Ja, das heißt, bei Donna ist es schon so, dass man ihr Spiel, glaube ich, noch ein bisschen mehr formen kann. Gerade vor 2 Jahren, da war, wie ich sie bekommen habe, da war sie 21 Jahre alt. Gerade so mit 21, da kannst du ihr Spiel noch formen. Und das versuchen wir auch immer noch, dass sie ein bisschen aggressiver spielt zum Beispiel. Auch, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr den Weg nach vorne ins Netz sucht, auch mal abvolliert sozusagen, das versuchen wir schon auch definitiv zu ändern. Und das ist gerade bei so einer Spielerin, die noch so jung ist, einfacher als eine Spielerin wie eine Kvitova zum Beispiel oder eine Serena. Ja, das heißt, da sind die Spielmuster, die sind schon ziemlich gesetzt, ja, und du musst nur versuchen, diese Spielmuster halt abzurufen im Match und zur richtigen Zeit. Und muss natürlich sehen, dass sie fit bleibt. Natürlich musst du auch so ein paar Trainingsanreize setzen, auch bei den älteren Spielern, um sie halt motiviert zu behalten. Aber das Spiel kann man halt gerade bei jüngeren Spielern noch mehr formen als bei älteren.
Was war Donna Vekić Ende 2017, Anfang 2018 für ein Mensch? Wie war sie drauf? Sie hat ja schon sehr viel erlebt gehabt, trotz ihrer 21 Jahre mit 17 schon große Erfolge und dann wieder ein tiefer Fall raus aus den 100. Auch mit äußeren Umständen und mit ihrem Umfeld. Was war das für ein Mensch damals? Wie hast du sie wahrgenommen?
Na, wie gesagt, mit der Donna habe ich mich in Genf getroffen. Das war auch ganz 2000, ja, wie es mit Angie zu Ende war, kam dann relativ schnell die Anfrage von der von dem Agent von der Donna, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Dann habe ich mit ihr gesprochen, in Genf war das, habe mit ihr ein Training durchgeführt, haben wir so ein bisschen über unsere Vorstellung, das heißt, ich habe ein bisschen erzählt, was so meine Trainervorstellung ist, und sie hat so ein bisschen erzählt, was sie von mir erwartet und was sie für Ziele hat, auch so ein bisschen. Und das war gleich ein sehr, sehr positives Gespräch. Und ich habe auch gleich schnell gemerkt, sie ist eine sehr selbstbewusste Frau. Das heißt, sie ist schon relativ lange dabei. Sie war mit 16 Jahren schon sehr erfolgreich auf der Tour. 16 Jahre, hat aber dann so ein bisschen stagniert. Ja, ist nicht so richtig in die Top 50, Top 40 gekommen. Aber man hat schon auch im Training gemerkt, okay, sie ist eine gute Spielerin. Ja, sie hat die Größe, sie hat den Aufschlag, sie hat die Power. Auch das Selbstbewusstsein hat sie auch. Das heißt, und das war für mich natürlich auch eine tolle Aufgabe, ja, nach Angie, eine junge Spielerin, auch auf Englisch zu betreuen. Das war auch für mich, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Tour zu sehen, okay, auf Englisch kann ich auch, auch ein bisschen, auf Englisch geht es auch ein bisschen sozusagen, ja. Das heißt, das war für mich natürlich schon eine tolle Aufgabe. Und hab mir auch gesagt selber, okay, ich möchte nach Angie halt eine Spielerin machen, die wirklich jung ist, ja, wo ich das Potenzial sehe, okay, sie kann gut spielen. Das habe ich dann auch versucht halt, und da habe ich schnell gemerkt, okay, das ist eine Spielerin für mich, die ist sehr interessant, auf jeden Fall.
Bevor wir zu den Entwicklungen und zu den spielerischen Eigenschaften kommen, noch eine Frage: Wie sind Ihre Eltern, wie ist Ihr Umfeld? Ich habe mal eine Szene gesehen, wo nach einem Sieg Ihr Vater, glaube ich, dich ganz doll umarmt hat, als wärst du der Schwager oder der Onkel, so als Familienmitglied. Wie ist so der, ich nenne es jetzt mal, der Vekic-Clan, wie ist der so drauf? Wie bist du da aufgenommen worden?
Na, auf jeden Fall super aufgenommen worden, muss man sagen. Es ist schon wie eine riesengroße Familie. Erstmal muss ich sagen, die Donna mag es auch sehr gerne, wenn das Team sehr groß ist. Das heißt, der Vater Igor ist auch sehr viel dabei und der macht auch super, der hilft ihr auch sehr, was halt mit dem Ganzen drumherum. Das heißt, er lässt mich gut arbeiten, ja, und wir tauschen uns auch aus. Er ist auch sehr involviert, er war immer schon dabei, auch früher, sie hat auch früher bei dem, war bei IMG, bei Nick Bollettieri, da hat er sie auch ein bisschen mit begleitet. Das heißt, der Vater war immer dabei, auch die Mutter. Das machen die wirklich super. Die sind sehr positiv drauf und natürlich, die wollen auch Erfolg, was wir alle wollen natürlich auch, aber die haben mich super aufgenommen und es bringt super viel Spaß, da im großen Team zusammen zu reisen auch und wir haben immer Spaß zusammen.
Also es ist nicht zu close, also der Vater mischt dich nicht zu sehr ein, du hast schon so deine Freiheiten, würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall sehr konstruktiv und positiv und versucht schon zu helfen, aber auch nicht in einem Maße, wo ich sage als Trainer, es dann zu viel wird sozusagen, ja, wo er sich dann zu sehr einmischt. Also es ist definitiv eine gute Form und auf jeden Fall ein guter Weg und auf jeden Fall ist noch viel möglich.
Warum würdest du sagen, hat Donna es damals in so ganz jungen Jahren, wo sie erst Erfolge gefeiert hat, nicht geschafft, in dem Alter schon oben zu bleiben? Woran lag das damals?
Naja, da auch so, es fehlt ihr auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Ich glaube, das habe ich ihr auch ein bisschen gegeben. Ich glaube auch, dass dadurch, dass ich auch vorher schon so einen Erfolg hatte mit Angie, glaube ich auch, dass sie mir gut zuhört. Das habe ich auch von Anfang an gemerkt. Das ist natürlich so, wenn du zu einer neuen Spielerin kommst, am Anfang gleich die Augen leuchten. Ja, du kannst erzählen, nur ich habe natürlich versucht, was rüberzubringen und ich merke richtig, okay, es kommt richtig schnell an und die Augen leuchten und sie hört dir gut zu. Und ich glaube auch, dass das hier viel geholfen hat. Und und ihr fehlte halt auch so ein bisschen, weil was immer bei ihr so ein bisschen war natürlich immer so ein bisschen die Beinarbeit und die Fitness. Das heißt, das hat ihr gefehlt und da hat sie auch wirklich sehr hart an sich selbst gearbeitet. Das war auch nicht mein Verdienst, ja, sozusagen, sondern da hat sie wirklich auch mit den Fitnesstrainern und hat auch selber daran hart gearbeitet und das ist sehr viel besser geworden. Und auch ihr Spiel ist einfach gefährlicher geworden. Ja, sie ist, sie spielt offensiver auch jetzt, sie steht besser auf, finde ich. Und sie hat einfach ihr Spiel komplett weiterentwickelt und dadurch gewinnt sie jetzt viele Matches, die sie davor verloren hat.
Von dir gibt es das Zitat, dass du gesagt hast, dass es im Profi-Tennis bei den Damen schwierig ist, so grundlegende technische Veränderungen noch vorzunehmen, wie die Vorhandtechnik oder die Rückhandtechnik zu verändern. Jetzt hast du aber schon angesprochen, und das war auch zu lesen, dass Donna Vekic auf jeden Fall ihre Beinarbeit und Fitness verbessert hat und dass ein Punkt auch war, dass sie mehr vorne ans Netz kommt, offensiver wird. Ich jetzt als Außenstehender, heißt das, dass ihr wirklich ganz wenig an technischen Elementen arbeitet und nur an solchen strategischen Sachen? Oder gibt es doch auch technische Elemente, die ihr in diesen mehr als 2 Jahren angegangen seid, weil das ist ja dann ein Prozess, wo es vielleicht auch erstmal schlechter wird, bevor es besser wird.
Hm. Ja, ich sag mal, mit dem technischen Ding meinte ich natürlich so ganz große Technik. Das heißt, so Griff, sage ich mal, da kann man nicht mehr viel ändern, ja, in dem Alter. Ja, aber natürlich, wenn es jetzt um die Ausdruckbewegung geht, wenn zum Beispiel die zu groß ist, die Ausdruckbewegung, da kann man schon auch noch technisch was ändern. Auch gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man sehr viel Zeit, was zu ändern. Aber ich glaube schon, wir haben auch technisch, kann ich sagen, im Aufschlag gearbeitet natürlich und auch bis an der Rückhand gearbeitet. Das schon noch, ja, haben wir gemacht. Aber mit meinem Zitat, was du da gesagt hast, meinte ich halt so große Dinge technisch, wenn man sich heute vorstellt, so im Jugendtraining, sei es der Griff oder sei es komplett ein neuer Schwung, ja, das ist halt, wo es alles schon sehr gesetzt ist bei diesen Spielerinnen. Da geht es halt wirklich nur noch, was wir schon gesagt haben, um ein paar Prozente, was man besser machen kann. Und das muss dann auch im Spiel kommen. Und es ist auch mehr strategisch, finde ich schon. Für mich ist es mehr strategisch und mehr so ein bisschen die Spielausrichtung. Das heißt, die Muster, die sie spielt, die Patterns, die sie spielt, dass man die einfach einstudiert und die wirklich versucht, stärker zu machen, offensiver zu machen. Und und auch natürlich die Fitness ist auch ein großer Punkt, dass sie einfach sehr, sehr fit ist und ihr Spiel auch wirklich 2 Stunden lang mit Vollpower durchzieht.
Donner hat in einem Interview mit dem Tennismagazin gesagt, Torben holt das Beste aus mir heraus. Gab es in den letzten 2 Jahren einen Knackpunkt, wo Sie als Spielerin oder ihr als Team auch gemerkt habt, jawohl, jetzt läuft es so, wie wir uns das vorstellen?
Ja, es war natürlich das letzte Jahr, das Ende vom letzten Jahr, es war natürlich sehr wichtig für uns. Das heißt, gerade die US Open, wo sie dann zum ersten Mal in der 4. Runde war, gegen Jule dieses toughe Match mit Matchball gewonnen hat, gegen Jule menschlich und das war wirklich ganz wichtig und da habe ich auch gemerkt, okay, sie weiß, sie ist gut und das hat sie nachher ein bisschen zum Ende des Jahres ein bisschen gebremst auch, weil sie war dann Viertelfinale, vierte Runde, Achtelfinale und hat da wirklich sehr stark gespielt und hat dann auch direkt nach der US Open, okay, ich möchte nach der US Open gesagt, okay, jetzt möchte ich in die Top 15 kommen. Ja, sie war gerade so, hat geschnuppert an den Top 20 und wollte unbedingt Top 15 weitermachen. Hat dann aber sich, glaube ich, selbst ein bisschen zu viel Druck gemacht und hat dann nicht gut gespielt, die Asienreise. Und auch in Zhuhai hat sie dann verloren, 3-mal. Und dann war es ganz knapp, dass sie konnte noch eingeholt werden von der Jastremska und von der Mukova. Und es war wirklich ganz wichtig für uns, dass sie halt einfach in den Top 20 bleibt. Ja. Und das hat sie auch dann geschafft. Und sie hat das Jahr mit den, als Position Nummer 19 hat sie es beendet. Und das war für uns natürlich schon sehr wichtig. Und das war eigentlich schon ein großer Meilenstein, dieses Top 20. Und wir waren jetzt bereit, noch weiter zu gehen, nach vorne zu gehen. Ich fand auch die Australian Open, hat sie auch schon gut gespielt. Mit einer schweren Auslosung ist sie dann in die 3. Runde gekommen. Das war gut. Und sie war bereit, noch dieses Jahr gut zu spielen. Leider hat uns jetzt bisher Corona ausgebremst.
Das stimmt. Was man auch erwähnen kann, auf jeden Fall, du wurdest nominiert für die Wahl zum WTA-Coach des Jahres, des abgelaufenen Jahres, mit einer Wahnsinnskonkurrenz, dem Trainer von Ashley Barty, Craig Tizer und dem Trainer von Bianca Andreescu, Sylvia Bruneau, die ja Grand Slams sogar gewonnen haben. Und du wurdest praktisch für deine Beharrlichkeit und für die konstante Entwicklung mit nominiert.
Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass ich da im Kreis war. Weil wirklich, das war natürlich so, dass die Andreescu mit ihren Grand Slam-Siegen und die Ashley Barty, das war natürlich harte Konkurrenz. Und die haben natürlich noch ein paar sportliche, noch mehr Erfolge gehabt, größere Erfolge gehabt. Aber wobei man sagen muss, natürlich die Entwicklung, die Donna gemacht hat, ja, die war auch wirklich gut. Ja, das heißt, ich habe sie übernommen, da war sie so um die Ende 50, 2017, 2018. Und sie ist wirklich still. Sie hat halt, das war auch, die Entwicklung war für mich als Trainer auch gut. Ja, sie hat nicht so gleich so einen Ausreißer gemacht, wo sie gleich so ein großes Ding gewonnen hat, sondern sie hat sich peu à peu mit jedem Turnier ein bisschen nach vorne gespielt, ja, und hat immer ganz ordentlich gespielt, konstant gespielt. Aber jetzt halt der nächste Schritt ist auch für uns einfach mal so ein großes Ding einfach mal zu gewinnen. Das ist halt jetzt das große Ziel und das, was wir machen wollen.
Der große Knall, wie du ihn mal genannt hast in einem Interview. Aber eigentlich wollte ich gerade noch einmal fragen zu dieser WTA-Wahl. Hat das Donner damals wahrgenommen und wie hat sie darauf reagiert, dass du da nominiert worden bist? Hat sie das überhaupt mitbekommen und wenn ja, wie?
Na, ich glaube, die Donna bekommt schon vieles mit, muss ich sagen. Also das hat sie nicht so richtig angesprochen, nicht, aber Donna kriegt schon vieles mit, natürlich auch durch Twitter und Instagram, da kann man kaum was geheim halten heutzutage. Und das war ja auch öffentlich und das wusste ich schon, aber wir haben jetzt darüber auch gar nicht so doll gesprochen, sag ich mal. Ja, natürlich, ich weiß auch noch genau, dann wurde bekannt gegeben, wer gewonnen hat, da waren wir gerade im Trainingslager in Monte Carlo. Und an dem Tag wussten wir, es wird bekannt gegeben, da waren wir natürlich alle schon ein bisschen nervös. Ich auch und wir als Team haben ein bisschen rumgeflaxt, oh, wenn du jetzt Trainer des Jahres wärst, das wäre geil, dann gehen wir heute Abend schon essen und so. Da haben wir ein bisschen rumgeflaxt und haben dann gehört, okay, ich habe es nicht geschafft, aber trotzdem, es war ganz lustig. Da weiß ich noch, dass wir da ein bisschen Spaß hatten in Monte Carlo und dass wir sagen, okay, wenn ich das schaffe, dann geht es heute Abend richtig, dann gehen wir heute Abend Party machen und dann gehen wir essen schön und so. Das hat aber leider nicht funktioniert.
Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie die Zusammenarbeit weitergeht und wünsche viel Erfolg für euren großen Knall dann in Zukunft. Hoffe, dass das dann zumindest spätestens 2021 auch wieder möglich ist, dass ihr euch beweisen könnt. Zum Abschluss, bevor wir zur Rubrik Slice ist heiß kommen, die ich dir gleich erklären werde, möchte ich dich noch fragen, was hältst du von On-Court-Coaching? Bist du ein Fan dieses Coachings oder würdest du es lieber so haben wie auf der Herrentour?
Ja, es wird ja darüber sehr konträr diskutiert über das On-Court-Coaching. Ich bin pro On-Court-Coaching und bin sehr dafür, muss ich sagen. Ich finde es eine gute Sache. Ich finde gut, dass ich meiner Spielerin helfen kann als Trainer. Dafür wird jetzt letztendlich auch bezahlt. Ich finde gut. Ich finde es auch sehr spannend für die Zuschauer, muss ich sagen, wenn die hören, was ich meine Spielerin sage. Ich weiß, dass das viel auf ESPN, wenn die großen Turniere sind, dass viel auf ESPN auch das wird natürlich begutachtet und das wird natürlich auch dann von den Spezialisten dann auch weiter bearbeitet und auch, das ist, glaube ich, auch spannend für den Zuschauer zu sehen, okay, der Trainer kommt, der Coach kommt auf den Platz, erzählt dir was, kann die Spielerin das auch dann umsetzen? Also ich finde es auch als Tool sozusagen für die Zuschauer finde ich es auch super. Und für mich als Trainer finde ich es auch gut, dass ich halt dem Spiel eine Wendung geben kann. Und, ja, ich finde auch immer, man hört ja auch oft das Kriterium, dass Tennis ist dieser Sport 1-gegen-1 und man muss kämpfen. Ich finde nicht, dass das genommen wird, ja, weil ich kann einmal pro Satz auf den Platz gehen. Ja, ich kann ja nicht ständig auf den Platz kommen. Das heißt, dieses 1-gegen-1 ist ja immer noch, ja, bloß ich kann halt dann, wir machen es viel am Ende des Satzes, ihr nochmal zusprechen, vielleicht 1-2 taktische Anweisungen geben, die ihr vielleicht helfen, aber letztendlich ist es dieser 1-gegen-1 Gladiatorsport, ich glaube nicht, dass dem irgendwas genommen wird.
Jan de Witt hat gesagt, der ja vornehmlich auf der Herrentour unterwegs ist, wir sind der einzige Job weltweit, der eine Straftat begeht, wenn wir unseren Job nachgehen. Also er meint, wenn wir coachen, begehen wir eine Straftat. Und dass er und ihr als Trainerkollegen dadurch auch sichtbarer werden würdet und Fans dieses Trainerelement mehr wahrnehmen können.
Stimmt, dann ist das auch richtig. Der Jan hat auch gute Ansichten und ist auch schon lange dabei. Und auch definitiv. Also es gibt natürlich viele, die sagen, die finden das nicht gut, aber ich finde es auch, wie gesagt, ich bin sehr dafür und finde es gut, dass wir da dem Spieler weiterhelfen können.
Ich kenne es ja auch nur aus Kommentatorsicht sagen, wenn ich bei der Sohn kommentiere, wenn die nicht gerade Russisch miteinander sprechen, sondern in Englisch, dann kann man natürlich als Journalist auch da seine Schlüsse draus ziehen. Gut, das nochmal zum Abschluss und jetzt kommen wir zu einer Rubrik.
Okay.
Der Slice ist heiß.
Genau, die heißt Slice ist heiß und Torben, das funktioniert so, ich habe 5 Thesen, die sind ein bisschen streng formuliert, können auch ein bisschen dich locken, ja, also nicht wundern. Und ich möchte von dir bitte, dass du der These entweder aus deiner persönlichen Sicht zustimmst, also bejahst oder verneinst und auch in beide Richtungen bitte begründest, warum du dich für Ja oder Nein entschieden hast.
Okay.
These Nummer 1 ist, Torben Belz kann nur Frauen coachen.
Ach so, das ist ein gutes Thema. Nein! Ich habe auch schon sehr viele Herren gecoacht, aber natürlich noch nicht auf dem Niveau wie bei den Damen, aber ich trainiere auch Herren. Ich glaube, ich kann beides.
Kannst du dir das in Zukunft eigentlich auch vorstellen, auf der ATP-Tour tätig zu sein oder hast du dich jetzt so eingerichtet und dein Image auf der WTA-Tour, dass da eher deine Optionen liegen in der Zukunft?
Ich bin natürlich jetzt so präsent, jetzt schon lange auf der WTA-Tour. Ich glaube erstmal, es bleibt bei der WTA-Tour. Und das hier auch, und ich fühle mich auch wohl da, sage ich mal. Aber ich glaube, ich könnte auch vom Typ her auch einen Herren coachen.
Ein etwas traurigeres Thema. Das Thema Matchfixing ist nur bei den Männern auf der unteren Herrenebene ein Problem und nicht bei den Frauen.
Matchfixing ist natürlich schrecklich. Kann ich mir, also wenn es bei den Herren ist, warum soll es nicht bei den Damen auch so sein? Ich weiß natürlich nichts, aber kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei den Herren ist.
Okay. These Nummer 3. Profi-Tennistrainer verdienen genug Geld.
Das ist eine sehr relative Frage, aber ich glaube, wir haben einen tollen Job und ich bin sehr zufrieden mit dem Job und auch zufrieden mit dem, was ich verdiene.
These Nummer 4. Das Damen-Tennis auf der WTA-Tour ist taktisch zu eindimensional.
Na, finde ich überhaupt nicht. Es gibt so viele Spielerinnen, wo man, glaube ich, taktisch verschieden rangehen muss. Ich glaube nicht, dass es nur dieses Hauruck-Tennis ist, nur dieses Hard-Hitter-Tennis, sondern dass man sehr viel taktisch auch bewirken kann.
Okay. Und last but not least, These Nummer 5. Donna Vicic und Torben Belz gewinnen zusammen ein großes Turnier.
Eine sehr gute These. Da gibt es ein deutliches Ja zum Ende.
Begründung?
Begründung ist, weil das Team sehr harmonisch ist und sehr hart arbeitet und sehr hart trainiert und weil Donna es auch verdient hat, durch die harte Arbeit mal so ein großes Turnier zu gewinnen.
Ein sehr gutes Schlusswort. Torben Belz, vielen Dank für deine ausführliche Zeit, knapp 1,75 Stunden über dein Leben als Coach, Vergangenes und Aktuelles. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem, dass du die Zeit gut überstehst, noch eine schöne Zeit hast mit deiner Familie, dann aber auch ganz bald, so schnell wie möglich, deinem Job wieder nachgehen kannst.
Ja, vielen Dank für den tollen Podcast und dir noch viel Erfolg damit, Yannick. Und ja, und ich hoffe, dass wir uns bald sehen, irgendwo auf den Turnieren.
Das hoffe ich auch. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch alles Gute. Wir dürfen ja jetzt schon wieder etwas lockerer umgehen mit den Lockerungen von der Bundesregierung. Bleibt trotzdem noch vorsichtig, haltet euch an alles, damit das auch positiv so weitergeht und wir bald wieder peu à peu ein normales Leben führen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao.